Du hast dir gerade wie jede Woche deinen Platz hier im Bus gesucht, lehnst dich zurück und willst die Fahrt genießen. Da kommt plötzlich eine ungewohnte Durchsage. Über die Feiertage gibt's Arbeiten auf der gelben Linie und auch keinen Ersatzverkehr. Die nächste Fahrt geht erst wieder nach Australien. Deine Busfahrer verabschieden sich in den Feiertagsurlaub und hoffen, dass du ein paar Wochen ohne uns klarkommst. Im Notfall geben wir dir auch gerne Tipps, welche alten Folgen sich nachzuholen lohnen. Aber erstmal viel Spaß heute. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Jo Paul, der Whoop Weihnachtssale ist live, aber... Bevor ich jetzt allen hier verrate, wie und wo man da dran kommt, ist der Jahresrückblick auch live die Woche gegangen. Und ich glaube, in jeder von unseren Apps konnten wir so ein bisschen reinschauen, wie unser Jahr war. Ich habe Whoop jetzt ein bisschen über 2 Jahre genau. Ich glaube, du schon ein bisschen länger, ne? Also.
Ja, genau. Bei mir sind es 3 Jahre. Und ich habe ihn insgesamt dann 819 Tage
krass
getragen.
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal so die volle Möglichkeit, halt 2 Jahre komplett zu vergleichen. Deswegen war es für mich ganz interessant. Und ich habe den jetzt auch jeden Tag im Jahr getragen und die Auswertung davon. Bin gerade schon erkannt, wir waren beide nicht so oft rot. Ich habe nur 23 Mal.
Genau, bei mir waren es 31 Mal, also ein bisschen mehr. Dafür aber bei mir... Ja, gleich zwischen Grün und Gelb.
Mhm. Ja, bei mir auch.
Einmal, ja.
Was ich hier sehr positiv sehe, und das fühle ich auch, ist, dass ich meine HRV, also die Herzfrequenzvariabilität, von letztem Jahr auf dieses Jahr um 4 Punkte, was dann auch ziemlich genau 4% sind, erhöht hat. Also, ich fühle mich auch so und ich bin scheinbar messbar fitter geworden.
Ja, da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen.
Bei dir ist wahrscheinlich klar, ich hat's nicht erwähnenswert gefunden.
Ja, genau. Nee, aber bei mir, was ich immer interessant finde, was so die höchste HRV ist, und das ist bei mir 171. Und ich habe eigentlich tendenziell normale Wochen eigentlich immer zwischen 40 und 45 Ruhepuls nachts.
Ja, ey, da bin ich relativ gleich. Mein niedrigstes ist auch 38 und ich bin auch immer irgendwo zwischen 40 und 45 unterwegs normalerweise. Und meine HRV ist eigentlich immer so... Im Normalfall irgendwie zwischen 90 und 110 oder so. Und meine höchste war jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr 149. Und Koffein ist saugut für mich, habe ich rausgefunden, übers Logbuch. Das ist sehr gut. Ich versuche zwar, das nicht mehr nachmittags zu saufen, aber Koffein hat auf jeden Fall die beste Auswirkung bei mir.
Ja, da muss ich sagen, bin ich leider sehr faul beim Logbuch.
Naja, nee, ich bin da richtig akribisch. Also ich kann da jeden beraten, der da was wissen will drüber. Also Koffein, Stretching und gute emotionale Verfassung sind bei mir die besten Marker. Und zugesetzter Zucker, Alkohol und wer hätte es gedacht, Krankheit sind die schlechtesten.
Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie sehr Alkoholkonsum den Tag vorher, auch wenn es nur ganz weniger ist, oder ein bisschen zu viel Fleisch, bei mir halt krasse Auswirkungen zeigen von der HRV und die Erholung. Ja.
Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, hier in den Club mit einzusteigen, vielleicht auch bei uns in der Besenwagengruppe sich dann anzumelden, wenn man Whoop-Nutzer ist und sich ein bisschen anzuschauen, wie wir alle so erholt sind, Andi, Paul und ich, oder was wir jeden Tag so an Belastungen abreißen. Es ist jetzt im Weihnachtssale wieder günstig, sich neu anzumelden, denn es gibt 10% Rabatt auf sowohl Neuanmeldungen als auch Verlängerungen. Und über unseren Link gibt es dann auch noch kostenlosen Versand, wenn du neues Mitglied bist. Wenn du eine Verlängerung machen willst, geht das ganz einfach über die App. Alle Bestellungen, die vor dem 19.12. bis 13 Uhr eingehen, die landen auch noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum. Und das ist doch mal ein Geschenk, was man wirklich jemand Sportlichem sehr gut schenken kann. So, ich hoffe, wir haben dich ein bisschen angefixt und dir auch Lust gemacht, mit Whoop an dir zu arbeiten. Jetzt ist die Gelegenheit. Das Ganze über unseren Link, wie immer join.whoop.com/besenwagen, und den findest du bei uns in den Shownotes. Ey, ich bin schon ganz durcheinander, ne? Also ich muss jetzt hier mal kurz so Relationen reinbringen. Wir nehmen die letzte Folge des Jahres auf, bevor die vorletzte Folge des Jahres rauskommt. Deswegen habe ich heute schon so, kommt heute noch die Folge raus? Was ist, für was müssen wir noch was aufnehmen jetzt heute, gerade auf dem Weg hierher? Ich war richtig im Stress.
Das ist halt bei, bei alten Menschen so, dass sie im Alter halt einfach nicht mehr so, weißt du, aus ihrer Routine rauskommen.
Herr Wilmer hat gesagt, wir sollen nicht mehr so viel über Alter reden. Wir reden zu viel über Alter.
Warum?
Weil es jede Folge am Anfang Thema ist.
Hallo Wilma, hörst du uns hier etwa zu?
Die hört uns, ja. Ist, für treue Zuhörerin.
Ernsthaft?
Ja. Ich sag dir auch immer, die weiß wahrscheinlich so viel über Radsport und die checkt das gar nicht. Also sie weiß gar nicht, wie viel sie weiß.
Okay, ja. Grüße gehen raus, Wilma. Ja, wir können auch über das Wetter reden. Nee.
Das haben wir doch von Fabi verboten bekommen.
Ernst? Wir können stimmt. Ein bisschen schon mal über nächstes Jahr reden, bevor wir jetzt mal hier einfach unsere Saison abschließen. Wir haben ja dieses Jahr schon 2 Folgen vom Materialwagen rausgebracht. Da werden auf jeden Fall im nächsten Jahr noch einige dazukommen. Danke auch an der Stelle mal für euer ganzes Feedback dazu. Wir hatten auch sehr viel Spaß bei den Folgen und haben auch Bock, da noch mehr zu machen.
Kommt nicht sogar dieses Jahr noch eine?
Weiß ich nicht.
Eigentlich hatten wir gesagt, im Oktober, November und Dezember. Also vielleicht kommt noch eine.
Vielleicht gibt es dann noch ein Weihnachtsgeschenk quasi von uns.
Und das Witzige an der Sache ist ja so, dass derjenige, der das jetzt hier rausschneiden könnte, es rausschneidet, wenn das nicht der Fall ist. Also, dann habt ihr es gar nicht gehört. Wenn ihr es jetzt gerade hört, dann wisst ihr, dass noch eine kommt. Dann kommt noch eine.
Und wir werden auch noch ein paar Sonderfolgen machen zu verschiedenen Themen, wo wir dann mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollen. Und wir haben auch schon so ein paar Gäste-Highlights und da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber 2025 wird spannend, würde ich sagen. Für mich zumindest als Produzierender.
Ja, und das
ich weiß nicht, wie es für die Hörenden ist.
Das Gute daran ist auch, dass die Highlights bei den Gästen für mich auch eine Überraschung wird, weil ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber das ist stimmt, eine Person kenne ich. Da freue ich mich auch drauf, wenn das wirklich so passiert.
Ja, also die Person, denke ich mal, über die du redest, die haben wir jetzt schon hier so im Mail-Austausch oder ich habe jetzt schon gefragt, wann wir die spielen wollen. Besenwagenhörer der ersten Stunde oder sagen wir mal der ersten Hälfte der 6 Jahre werden ihn noch sehr genau kennen bzw. im Hinterkopf haben, denn wer sich noch an Fahrer-Bingo erinnert,
der wurde häufig genannt bei
Negativ. Ist der Spitzenreiter, definitiv. Der absolute Spitzenreiter. Ich habe ihm das auch schon gesagt.
Und hat er sich gefreut?
Ja, also er war auf jeden Fall nicht negativ berührt.
Ja, das war schon mal gut. Hat auf jeden Fall eine gute Selbstwahrnehmung.
Ja. gut. Ja. Nee, wir sind auch alle, also ich nehme so ein bisschen wahr, heute wird ja so ein bisschen so eine Allgemeinfolge, wir haben keinen Gast, wir sagen euch nochmal ciao, vielen Dank fürs Zuhören dieses Jahr und so weiter. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Kollegen hier, bei meinen 2 und bei dem 3., der das schneidet. Wundervolle Zeit hier, 6,5 Jahre Besenwagen, man wird immer sentimental. Aber ich habe auch so wahrgenommen, dass ihr auch dieses Jahr so ein bisschen neue Motivation geschöpft habt teilweise. Also es gibt auf jeden Fall, es gab Jahre oder Monate, in denen ich 80% geredet habe hier in diesem Podcast und in letzter Zeit gibt es Folgen, da rede ich glaube ich nur noch 10% oder so. Das ist auf jeden Fall krass. Thematisch manchmal echt, so Andi wird jetzt teilweise so voll abgeholt, habe ich den Eindruck, thematisch.
Ist auch meine Hochsaison. Ja. Ich fahre ja zumindest lieber im Herbst als im Sommer. Nee, aber so meine Off-Season ist ja jetzt auch schon rum. Jetzt geht's ja schon wieder mit vollen Schritten auf die beste Zeit des Jahres im Profiradsport zu. Und das sind ja die Frühjahrsklassiker. Und danach nimmt's bei mir halt auch einfach ab, weißt du? Also ja, gut. Das Interesse, zumindest am Renngeschehen.
Ja, aber auch, wir finden immer wieder Gäste, die super interessant sind für uns alle. Ne? Jetzt gerade in letzter Zeit, echt, wir haben super viel Feedback bekommen. Peter-Leo-Folge, bestimmt irgendwie auch privat 15 Mails zu bekommen. FES, jetzt auch SRAM, die Insights da in die Factories, super viel Feedback bekommen. Also, vielen Dank, Leute. Ich dachte mir, ich frage euch jetzt nochmal, ob ihr euch noch erinnert, wie wir uns kennengelernt haben. So, wir werden ja öfter gefragt, wie der Podcast so zustande gekommen ist. Das meine ich aber gar nicht. So, die Story haben wir schon 10-mal erzählt, aber zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich Andi kennengelernt habe, ehrlich gesagt, aber ich kann mich nur erinnern, dass ich Paul auf der DM 2018 kennengelernt habe. Und Andi muss ja einfach gesagt haben, hier kommt jetzt so ein Pleppo, der ist vorher Jedermann-Rennen gefahren. Mit dem haben wir jetzt Podcast demnächst. Und dann bin ich da Paul in die Arme gelaufen.
Die Worte waren so ähnlich.
Ja.
Ohne das Pleppo. nee.
Ja. Da fing es schon an, dass Paul entmündigt worden ist. Jetzt weiß er noch nicht mal, welche Gäste nächstes Jahr kommen. Aber damit hat er schon angefangen.
Ja, Andi hat mich schon immer entmündigt. Aber es liegt, glaube ich, an dem Größenunterschied, körperlichen Größenunterschied, den er da einfach versucht auszuspielen.
Ja, ist Machtposition.
Ja. Ja, da haben wir uns auf dem Parkplatz bei DM kennengelernt. In Bensheim. Wie war es Bensheim?
Einhausen.
Nee. Einhausen. Ist ja alles das Gleiche eigentlich. Alles, auch ja. Bensheim, Einhausen. Hauptsache Süddeutschland. Und ja, Andi. Ja,
wer ist denn da deutscher Meister geworden?
Da gewinnt, da weiß ich mich noch.
Akris?
Der gewinnt nicht, ich glaube schon, der gewinnt nämlich nicht Max Walscheid, der sich nach dem Ziel, glaube ich, aufgeregt hat, dass ihm die vor die Karre gefahren wurde. Oder irgendwer hat sich aufgeregt da. Mhm. Dass da irgendwas war mit Sprintlinie und sowas, das weiß ich noch. Genau, aber Andi und ich kennen uns ja schon wirklich seit, keine Ahnung, sehr, 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 sehr langer
Zeit. Zu lang.
Also man hat ja auch manchmal so falsche Erinnerungen, aber ich meine mich schon noch an beide Male, also an jeweils die erste Begegnung zu erinnern. Paul habe ich kennengelernt beim BDR-Einsatz in Frankfurt. Da gab es so eine Rundfahrt für Junioren.
Ja, genau, Frankfurter Juniorenrundfahrt oder so hat der. Ja.
Frankfurter
ja.
Juniorenrundfahrt, da warst du dabei, Philipp Walsleben, also ihr beide als Crosser seid dann mit so ein paar Straßenfahrern
zusammengefahren, auch noch,
oder?
Glaube ich, oder? Ich glaube,
das kann sein, ne?
Da waren wir auf jeden Fall in so einer Herberge. Da waren auch alle zusammen auf dem Zimmer. Das war so ein.
Ja, das war, so Hochbetten.
Ja, genau, Doppelstockbetten. Genau, da haben wir uns kennengelernt, ja.
Und Basti hat mich bei meiner ersten oder bei unserer ersten Begegnung auch direkt am nackten Bein was berührt, oder?
Man hat seitdem nicht mehr aufgehört.
Das kann sein. Ja. Das kann sein. Aber wie,
also ich
kam dann der
Kontakt? Ich weiß nicht mehr, wer mir den Tipp gegeben hat. Also ich war damals ja auch noch so, U23-Fahrer wahrscheinlich und habe halt einen Physiotherapeuten gesucht. Und irgendjemand hat mir damals den Tipp gegeben, hier, ruf doch mal den Basti an, und wie es der Zufall so wollte, hast du ja da auch unweit von meinem Elternhaus, in dem ich damals noch gelebt habe, gewohnt. Also da konnte ich dann immer zu Fuß zu dir rübergehen.
Marienstraße Köln, Ehrenfeld.
Mhm. Mhm. Wo ich ein paar Jahre später auch mal gewohnt habe, witzigerweise.
Ja, und der Röls ist immer bei mir durch die Straße gefahren damals. Wir hatten da so ein Fenster raus zur Straße.
Der hat auch mal in Ehrenfeld gewohnt. Ja,
das kann auch sein. Nee. Aber dann.
Ja, wer da vermittelt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hört derjenige das ja und kann sich nochmal melden. Das
ist auf jeden Fall echt schon eine Weile her.
Vielleicht war es ja sogar Dominik Klemme.
Also nee,
ich glaube, du warst
den
da schon mal ein paar Mal dabei.
Den habe ich viel später kennengelernt.
Warst du da nicht schon mal bei La Monta mit dabei?
Aber da war Klemme die erste Saison nicht mehr da.
Ja, genau, es war das Jahr, nachdem wir Klemme und ich rausgegangen sind.
Tja.
Ja, wer war da noch? Henrik Werner war da auf jeden Fall. Die Schweizers fuhren da bei La Monta. Holger Sievers natürlich.
Henrik Werner war mal bei La Monta?
Bei SC Wiedenbrück. Das war dann wirklich schon halt das Jahr eins nach La Monta, aber noch dieselbe Truppe. Leute fragen sich. Leute stellen sich Fragen.
Wir wollten uns nicht altern hören, ne?
Funktioniert ja, nicht. Gut. Einige unserer Hörer können sich auch erinnern. Und alle schon Gast hier gewesen. Dominik Klemme, Gast im Besenwagen. Henrik Werner, Dominik Röls.
Dominik Klemm ist ja unser Haus- und Hof-Psychologe.
Ja, der müsste jetzt eigentlich nochmal so eine Psychologiefolge hier ablegen.
Ja.
Also den vor allem fragen, wie er das hinbekommen hat.
Ja, also die Transformation.
Alter. Ich habe ja die Transformation.
Genau, der. Ja, kennt ihr so manchmal Worte, ihr kennt die und sagt die eigentlich auch öfters und auf einmal fühlen die sich für euch an wie so ein Fremdwort, also ein Wort, was ihr noch nie gehört, also wo ihr nicht mehr wisst, wie ihr es aussprechen sollt. Ich habe das ganz, ganz oft. Könnte am Alter liegen. Hallo Wilma.
Oder am Alkohol.
Naja, der hat, der ist nicht mehr so hoch, der Konsum bei mir. Ja, wie gesagt, früher, ne, ganz, ganz früher, als wir angefangen haben, hatten wir auch immer alle leicht an Sitzen, zumindest ich, wenn wir die aufgenommen haben, die Folgen. Das war aber noch.
Da kannst du jetzt auch nur für dich sprechen, glaube ich.
Nee, Andi, du hast.
Also, es gab hier vielleicht mal ein Glas Bier oder Wein dazu, aber ein Sitzen, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das war schon eher dann bei dir so der Fall.
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Veränderung, die Dominik Klemme vollzogen hat, ist einzigartig. Von dem, wie ich ihn kennengelernt habe und lieben gelernt habe, hin zu der Person, der jetzt ist. Nicht, dass es jetzt im Negativen ist.
Und hast ihn gelernt hast. Ja, den holen wir mal wieder.
Vielleicht jetzt auch nochmal, wenn wir jetzt hier gerade eh schon so halb immer die Hörer ansprechen. Und jetzt frage ich aber euch, und vielleicht kann man mir das auch so sonst von außerhalb beantworten. Warum so ein Riesenradcomputer? Also mir ist das, ich habe mich schon immer gefragt, warum man sich von, also es gibt ja ein paar Hersteller. Einer von denen hat gerade auch so ein Riesenteil rausgebracht. Und es gab ja schon immer so Dinger, die sind ja eigentlich so groß wie ein Handy.
Ja, aber es gibt ja meistens einen großen, einen kleinen, so von jedem Hersteller, ne?
Ja, oder einen mittleren.
Ja. Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch immer den kleinen. Kein Kompensationsbedarf hier. Paul wird uns das jetzt nämlich erklären.
Ja, ich habe offensichtlich einen Kompensationsbedarf. Und ich kann es mit dem großen Radcomputer schon verstehen, weil, Andi, das kannst du mich nicht nachvollziehen, weil du zu früh richtig aufgehört hast, Rad zu fahren. Aber so große Computer helfen tatsächlich besser zu navigieren. Der Grund, weshalb du dir ein größeres Handy holst.
Nee.
Nein. Andi, sag doch nicht immer direkt, nee.
Also, doch.
Nein.
Doch.
Also
nein,
ich,
doch.
Ich kann euch behaupten, dass ich in meinem Leben mehr lange Touren gemacht habe, wo man gute Navigation benötigt als du. Und da kann ich dir sagen, desto größer das Display, desto besser wollen mich Dinge, Details sehen, draußen reinzoomen, die Strecke weit im Voraus zu sehen, wann eine Kurve kommt, all diese Dinge oder wann eine Abbiegung kommt, das ist nämlich...
Ja, okay, aber hast du jetzt so ein Riesending oder nicht?
Ja, klar, habe ich auch so ein Riesending. Aber ich bin damit auch happy, mich stört das Mehrgewicht halt gar nicht. Aber ich habe ja gesagt...
Also du hast, wie groß ist denn das? So groß wie so der größte von...
Ich habe halt einen Hammerhead, da gibt es auch eh nur eine Größe, aber wenn es halt zwei Größen geben würden, würde ich auf jeden Fall auch die größere Größe nehmen, weil das tatsächlich einen riesen Unterschied macht.
Ja, okay, aber... Der ist ja, glaube ich, eher so groß wie ein mittlerer von so anderen Herstellern, oder?
Ja, aber ich hatte...
Vom Display. Aber es gibt ja noch größer. Also ich frage
mich,
wie gut muss man jetzt navigieren? Also ganz mit den ersten GPS-fähigen Dingern, da war ja nur der Track drauf. Also da war ja noch nicht mal eine Karte drauf.
Ja, genau.
Und das ging ja auch.
Ja, ey, was sind das für eine Einstellung?
Ich frage mich jetzt halt, jetzt habe ich ja noch die Karte zusätzlich drauf, aber wie, in welchem Format muss ich die denn während der Fahrt sehen?
Also früher ohne Strom ging früher auch, hat man einfach irgendwie so Feuer gemacht, weißt du, hat man auch was gesehen. Aber das ist ja
nein,
nicht.
Nein, aber warum so ein Riesen und nur für die Karte oder was?
Ja, größere Batterien, mehr Sichtbarkeit. Ja,
aber da können sich die Leute doch wirklich so wie Chris Froome so ein Handy drauf machen.
Ja,
dann hast du ja noch mehr Sichtbarkeit.
Eine gewisse Gruppe von Menschen macht das auch, und auch da fühle ich mich gerne ertappt. Ich bin kurz davor, in den letzten Jahren mir so ein Ding zu besorgen, weil im Sommer, wenn Radrennen sind,
dann guckst du die auch noch. Da wäre ich nämlich jetzt gleich noch drauf gekommen, weil ich habe mir nämlich sagen lassen, Chris Froome, der nutzt das wirklich so und telefoniert die ganze Zeit,
wenn er
Rad fährt. Nee, oder sehr oft.
Das mache ich nicht, aber.
So mit FaceTime.
Ich kenne zum Beispiel unser guter Freund. Philipp Walzleben, der fährt, wenn er mal Rad fährt, ist auch jetzt nicht mehr so oft, aber dann, wenn Radrennen sind, hat er das Handy irgendwie meistens irgendwo immer in der Hand oder klebt sich das vorne irgendwie auf dem Vorbau auf. Und die habe ich auch immer schon mal empfohlen, sich so eine schöne Chris Froome-Halterung zu holen. Und dann kann er dabei beim Radfahren schön gucken. Nicht, dass ihr es da draußen machen sollt, weil das ist natürlich nicht verkehrssicher. Aber ich kann großen Bildschirm beim Radcomputer nachvollziehen, als auch das Handy vorne drauf. Sieht natürlich alles scheiße aus, aber Funktion überwiegt hier.
Jetzt aber kurze Frage, Info.
Also nochmal, ich wollte es jetzt wirklich ernsthaft mal erklärt bekommen, also nur wegen der größeren Karte.
Genau, also wenn du die Karte nie nutzt, vor allem das Ding ist ja, wenn du die Karte nie nutzt, dann brauchst du ja eigentlich auch keinen großen Akku, weil du ja nie die Karte nicht nutzt und dich navigierst offensichtlich, ja, dann reicht auch ein kleinerer Akku. Aber desto größer das Gerät, desto größer kann der Akku sein, desto größer kann die Laufzeit sein oder längere Laufzeit. Und bei Garmin bei anderen Herstellern ist es zum Beispiel auch so, dass die ja mittlerweile auch Solarzellen oben reinbauen und wodurch sich die Akku auch nochmal Akkulaufzeit verlängert. Also,
ja, aber das geht ja auch beim kleineren.
Ja, nee, weil du brauchst ja Platz dafür, dann wird das Display ja immer noch kleiner. Ja. Also
ich kenne ja auch viele, die da so ein Teil haben. Und ich habe mich, also mir wäre es einfach viel zu groß, allein optisch würde mich das schon eher nerven, als dass also es überwiegt bei mir nicht die Vorteile von einer größeren Karte, sagen wir mal so.
Das finde ich zum Beispiel nicht.
Und dann, also was lasst ihr euch so standardmäßig anzeigen? Da gibt es ja auch Leute, die müssen ja alles sehen. Die wollen Sonnenaufgang, Untergang haben die dann auf dem Display draufstehen.
Es gibt ja jetzt okay. Hier Windrichtung.
Also ich meine, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche. Ne? Ich kann also so jetzt so ein Ultradistanz-Mensch, der braucht die Infos vielleicht auch während der Fahrt, aber so für die meisten reichen doch 3-4 Sachen, die angezeigt werden, oder?
Paul schüttelt mit dem Kopf. Du, nein, ich habe mich vor kurzem noch in der...
Rechts-Links-Power und dann versuchst du immer auszugleichen, nein, oder was?
Andi, du hast vollkommen recht. Also ich widerspreche dir da in der Hinsicht gar nicht. Ich widerspreche nur in dem Ding, dass es unnütz ist. Es gibt sehr viele Leute, die brauchen sowas. Aber klar, wie bei jedem anderen Gerät, wer braucht ein iPhone Max? Normales iPhone ist auch groß genug, weißt du? Also das ist ja... Ne, also wer braucht in der Stadt ein
aber
SUV?
Würde man weißt wirklich das vielleicht das iPhone auch, das benutzen, das wenn man das Powermeter verbinden könnte? Es geht nicht, oder?
Na, ich glaube, ja, also eigentlich
ich
schon.
Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie.
Also eigentlich schon.
Eigentlich
ich glaube, ein iPhone nicht, aber so ein Android ginge,
aber du
ich,
kannst zum Beispiel easy. Jetzt so in einer Strava-App oder irgend so einer deiner Garmin-App oder was auch immer, so kannst du auch aufzeichnen da drin. Aber meiner Meinung nach kannst du nicht PowerMeter verbinden.
Na, du kannst ja nicht schon mit einem PowerMeter verbinden, weil du kannst es dir auch anzeigen lassen. Auf, zum Beispiel, ich kann ja mir meine Quark oder SRAM PowerMeter kann ich mir in der SRAM App anzeigen lassen. Das heißt, es ist ja verbunden.
Ist verbunden. Aber mit Strava geht es irgendwie nicht.
Genau, also das ist wahrscheinlich so ein Hack. Wie du schon sagst, wahrscheinlich geht es mit Android. Da können die Leute und die
Zuhörer dann sind die nämlich, dann sind die im Arsch. Wahoo, ja. Garmin und oh Gott. Also ich habe mich ernsthaft vor 2 Wochen damit auseinandergesetzt. Ich habe es dann nicht gemacht, ein Garmin 130 zu kaufen. Ich bin von nichts gesponsert hier, also keine Sorge. 130 ist so groß wie ein Tamagotchi ungefähr und kann alles.
Und genau, und es gibt, also auf der Straße fahren das ja auch einige und das finde ich sieht zum Beispiel aber richtig scheiße aus, wenn er so richtig klein ist. Wenn quasi
ja, der ist fast schon zu klein, genau.
Genau. Wenn die Halterung größer ist als der Radcomputer selber.
Ja. Und dann hab ich gesehen, was das Teil kostet, da war vorbei.
Wie heißt das nochmal? Dieses Display, was so bei manchen Autos gibt, in der Windschutzscheibe?
Ah, ja,
sowas hätte ich gerne.
Hologramm-Display. Ja, aber wo willst du es reinmachen? In die Brille?
Ich glaube...
Einfach so ein Laser, der mir die Geschwindigkeit unten auf die Straße beamt.
Ich glaube, das gibt es beim Schwimmen, gibt es das schon so.
Das wäre eigentlich ganz geil, oder?
Ah ja.
Ja, ich glaube in den...
Oder in so einen Lenker direkt eingebaut. Ganz ehrlich. Ist ja eh Platz ohne Ende da vorne in der Mitte.
Ja, lass mal weiterziehen. Ich glaube, wir halten uns gerade schon sehr lange an diesem...
Definitiv. So. Wollen wir mal so Highlights machen?
Aber es war für mich auch eine große Frage, ja, die beantwortet werden musste.
Aber fühlst du dich jetzt ein bisschen aufgeklärt?
Ja, also meine Meinung ganz ja, wirklich
als geändert. Als ob sich deine Meinung verändern würde.
Ja, genau.
Aber ich wollte es ja nur von euch mal wissen, so ein bisschen, Andi, ein bisschen einfach Input.
Ich glaube, das war, bevor wir aufgenommen haben. Basti, habe ich davon auch schon sowas gesagt, oder? Andi geht irgendwas rein, wenn er eine Meinung hat, da kann man sagen, was man will. Die steht.
Die stimmt ja auch meistens.
Die stimmt ja, halt auch. Bergische ist scheiße, Eifel ist super.
Ja, ja genau. Ey, damit fangen wir jetzt nicht an, bitte.
Ja, bevor wir in die harten Radsportthemen gehen, vielleicht nochmal jetzt Jahreshighlights. Also Andi ist komplett vorbereitet, Paul und ich sind eher so ein bisschen blank, was Jahreshighlights und Flops angeht, 2024, aber es war ein pickpackevolles Radsportjahr, es ist viel passiert, privat wie sportlich. Jeder von uns hat sich ein bisschen was überlegt, was er gut und was er schlecht fand dieses Jahr. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine fixe Zahl, aber Andi hat glaube ich 25 Flops und kein Highlight.
Doch, ein paar Highlights habe ich auch.
Okay, freut mich für dich.
Aber die sind jetzt, also meine Highlights sind natürlich immer sehr mit persönlichen Erlebnissen.
Ja, das ist bei mir auch so.
In Verbindung, so jetzt so ein allgemeines Radsport-Highlight dieses Jahr habe ich auch, aber die meisten sind halt einfach so, haben einen persönlichen Bezug, sagen wir mal so.
Same.
Als ich mir noch mal so ein bisschen Revue habe passieren lassen über die Saison und mir dann auch mal so, habe ich mir mal die World Tour Rennen noch mal alle angeguckt.
Alle.
ja, also so Ergebnisse und so eher in der Richtung. Und mir ist eine Sache aufgefallen und man kann es kaum glauben, aber Remco Evenepoel hat dieses Jahr kein World Tour Rennen gewonnen.
Ernsthaft?
Ja.
Hat er keine Etappe beim Giro oder irgendwas gewonnen?
Ja, gut, eine Etappe, aber er hat keine Gesamtwertung oder kein Eintagesrennen gewonnen.
Ja, aber du kannst nicht sagen, der hat kein World-Tour-Rennen gewonnen. Der Giro-Etappe ist ein World-Tour-Rennen, Andi.
Paul, in der Siegerliste der World-Tour-Rennen dieses Jahr steht sein Name nicht drin.
Ja, wie geht denn
und
das?
Die Etappen werden da einfach nicht aufgeführt, sondern die Tour de France hat Tadej Pogacar gewonnen. Da gibt es zwar 21 Etappensieger, aber das Rennen hat Pogacar gewonnen.
Ja, aber ganz kurz, das ist eine beschissene Definition, weil das ist ja eindeutig ein World-Tour-Rennen.
Nein, das ist die Definition.
Nee, das ist ja auch ein Rennen. Die sind
ja
nicht mit dem Rollator
gefahren. Ist ein Etappenrennen
gefahren.
Und der Gesamtsieger hat das Rennen gewonnen. Und wer da zwischendurch mal vorne war, ist für die Gesamtwertung ja egal. Das ist für Außenstehende im Radsport auch immer das Verwirrende, warum einer 21 Etappen gewinnen kann.
Und für mich macht das keinen Sinn. Das ist
aber nicht die Gesamtwertung.
Ja gut, dann wären es
auch. Der hat auf jeden Fall keine Gesamtwertung, kein Eintagesrennen gewonnen. Was? Sagen wir mal so.
Ey, okay, du kannst 21 Etappen gewinnen. Nee, dann gewinnst du auch sehr wahrscheinlich die Rundfahrt. Sagen wir, du gewinnst 20 Etappen, nur auf der einen Etappe verlierst du ganz viel Zeit, deswegen gewinnst du nicht. Das heißt, du hast kein World Tour Rennen gewonnen. Laut deiner Liste.
Er hat keine Gesamtwertung, kein Eintagesrennen gewonnen, wenn du es jetzt so genau haben willst.
Ja, aber deine Aussage ist ja falsch, dass er kein World Tour Rennen gewonnen hat. War er ein World Tour Rennen gewonnen?
Ich fasse das mal zusammen.
Er hat überhaupt nur eine Etappe gewonnen, Paul. Du kannst jetzt nochmal sagen, dann wird es noch dämlicher, deine Aussage.
Nein,
aber er hat kein World Tour Rennen gewonnen.
Remco Evenepoel, finished rider.
Ja, ist krass, ne? Also, ich meine, wird Zeitfahrweltmeister, Doppel-Olympiasieger. Deswegen hat man das so gar nicht, denkt man so, ja, okay, krasse Saison hat er gehabt, aber in der World Tour ist nicht erfolgreich gewesen.
Nee,
so richtig.
Jetzt habe ich noch ganz viele Nachfragen. Und zwar, wenn man irgendwann sagt, irgendwann kommt er im Jahr mal die Liste an, diese Teams haben noch kein World Tour-Rennen gewonnen. Lass mich kurz anreden, bitte. Und davor haben dann irgendwie schon die Teams über Tour de eine Etappe gewonnen. Das zählt dann ja in der Auflistung auch als World Tour Team. Ich verstehe, ich weiß schon, was du meinst. Das
ja,
macht ja gar keinen Sinn.
Wenn die ihre eigene Statistik aufwerten wollen, dann können die behaupten, dass sie ein World Tour Rennen gewonnen haben. Aber eigentlich, per Definition, haben sie es nicht gewonnen.
Ja, aber wo steht denn die Definition?
Die haben halt eine Etappe in einem World Tour Rennen gewonnen.
Es ist ein Etappenrennen. Ja, es ist ein Etappenrennen. Und das wird per Gesamtsieg entschieden, nicht per Etappe. Oder Etappensieg zählt dann halt nicht als. Also du kannst den von mir aus individuell kannst du dazu zählen, aber es ist in den Listen nicht drin.
In welchen Listen? Schick mir den Link.
Wo die Sieger aufgelistet werden von den World Tour Rennen in diesem Jahr.
Ja, schick mir die mal.
Schicke ich dir jetzt.
Ist es auf andreastauf.com oder was? Oder hast
genau,
du
auf meiner persönlichen Seite.
Ich verstehe schon also ich weiß, wo du hin willst, aber das finde ich komplett bescheuert, Banane. Das kannst du wirklich mal niemandem mehr erklären.
Doch, das ist doch ganz einfach zu verstehen.
Es ist ja auch nicht so, dass Andi das erfunden hat.
Wenn mich jetzt einer fragt, wer hat die Tour de France gewonnen oder
natürlich,
dich, da gibt es ja nur eine Antwort darauf.
Bastian Thür hat das nicht erfunden, aber es heißt nur nicht, weil es schon so ist, dass es nicht trotzdem bescheuert sein kann.
Ja, gut.
Okay.
Das ist jetzt hier eine Liste von 30, 40 Rennen.
Alle World Tour Rennen.
Aber wie nennt man dann die Siege, die da eingefahren werden? Also wie kategorisiert man die dann? Ja, eine Giro-Etappe oder eine Tour-Etappe. Wie kategorisiert man die?
Ein Etappensieg in einem World Tour Rennen. World Tour Rennen gewonnen. Nur ein Etappensieg.
Aber ist es ein Rennsieg oder was ist das?
Ein Etappensieg.
Ja, natürlich ist es ein individueller Sieg.
Nee, hör mal auf, das ist ja.
Aber es ist nur ein Etappensieg und kein. Er hatte nicht das ganze Rennen gewonnen.
Also könnte ich quasi auch sagen, weil ich ja Bergpunkte irgendwann bei der Tour gewonnen habe, dass ich quasi. Ich habe bei der Tour was gewonnen.
Ja.
Ja, aber das macht ja auch keinen Sinn.
Also, du hast mal eine Bergwertung bei der Tour gewonnen.
Ja, genau.
Aber du hast nicht die Bergwertung gewonnen.
Eine Bergtageswertung.
Ja, aber. Das macht. Ja.
Du darfst sagen, du hast bei der Tour was gewonnen, Paul.
Nee, will ich gar nicht, weil das Quatsch ist. Oh Mann, ey. Okay, ja gut.
So, das haben wir jetzt auch geklärt.
Ich hätte trotzdem für schwachsinnig.
Ist das ein Top oder ein Flop?
Das war einfach nur so ein Side-Fact. Ist mir einfach aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht. Also
Side-Facts A, Remco kein World Tour Rennen gewonnen. Side-Fact B, Etappensiege zählen nicht dazu.
Genau, die zählen jetzt nicht hier zu meiner Auflistung.
Ey, Basti, jetzt tu mir nicht so, als wenn das für dich ganz normal gewesen wäre. Du warst doch auch genauso überrascht gerade wie ich.
Ich kann halt so akzeptieren einfach. So Dinge, die auch nicht so wichtig sind jetzt. Aber dir scheint es wichtiger zu sein als mir, wie das jetzt einkategorisiert wird, insofern.
Eine Sache nur, stell dir mal vor, du hast eine echt sehr erfolgreiche Karriere, wie Marcel Kittel jetzt einfach nur mal. Da hat keine Ahnung, wie viele Etappen bei der Tour gewonnen. Und dann sagt ihm, nee Junge, du hast nie World Tour Rennen gewonnen.
Ist doch auch scheißegal. Wenn du Marcel Kittel bist, sein, ist dir das scheißegal, weil du hast 1 Million Tour de France Etappen gewonnen. Und Remco ist auch scheißegal, weil er einfach Olympiasieger und Weltmeister und Giro-Etappensieger ist. So, der wird sich auch denken, so, fuck it, World Tour, Weltrangliste bin ich auch relativ weit vorn. Aber für Paul geht's nicht klar.
Nee, ich find's nicht fair.
Ich finde es nicht fair.
Lass mal eine E-Mail. Okay,
kannst du dafür schreiben. Einsetzen.
Ja.
Hm. Next. Ja, jetzt jemand, der, was mich nicht so überrascht hat, das ist jetzt aber auch gemein, weil er auch einen schweren Sturz hatte und eigentlich die ganze Saison nicht mehr gefahren ist, ist Wout van Aert. Da hat es auch keinen World Tour Rennen gehabt.
Ja, der hat relativ wenig gewonnen, aber auch relativ oft Zweiter gewesen mal wieder. Trotzdem.
Ja, aber ich nehme das jetzt gleich, mal als Überleitung, weil das war schon ein, ich würde es jetzt gar nicht, wollen wir die Flops auch eine Rangliste geben oder
nee.
Einfach nur so generell Flops? Also ein Riesenflop war für mich auf jeden Fall der Sturz bei Dwars Dos Vlaanderen. Das hat einfach mal die komplette Klassikersaison versaut, beziehungsweise zumindest mal die beiden Monumente, die danach noch gekommen sind, nämlich die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Wer sich erinnern kann, beim relativ unbedeutenden Rennen Dwars Dos Vlaanderen, also kann man jetzt so auch nicht sagen, aber im Vergleich zu den anderen Rennen ist es halt ein kleineres Rennen im Frühjahr. Da gab es einen Riesensturz. Wout van Aert bricht sich da alle möglichen Knochen. Mats Pedersen räumt sich auch übel ab. Ich war jetzt ohne Knochenbrüche, aber letztendlich waren so die beiden ja einzigen Konkurrenten vielleicht noch oder ernstzunehmenden Konkurrenten für Mathieu van der Poel damit raus. Und der ja, gewinnt die Rennen dann auch zwar spektakulär, aber nicht spannend. Mhm. Also wir hatten jetzt irgendwie keinen spannenden Rennverlauf. Und das war schon für mich auf jeden Fall, ja, der sich eigentlich das ganze Radsportjahr auf diese beiden Rennen freut, ein Riesenflop auf jeden Fall.
Ich mach direkt meine Liste, meine Flops ist das gerade, was ich erfahren habe. Das ist für mich der Flop des Jahres mit der World Tour Liste.
Flop des Jahres ist, dass man als Etappensieger nicht als Sieger von dem World Tour Rennen zählt.
Nee, das ist kein World Tour.
Du bist World Tour Etappensieger, das ist ganz einfach, Paul.
Nee, das ist mein Flop des Jahres. Das zerbricht mich gerade innerlich. Auch wenn Leute jetzt gerade genervt sind von der Thematik wahrscheinlich schon, aber ich finde das unfair.
Ja, Andi, du hast mir meinen Top-Flop des Jahres hast du mir heute in den Mund gelegt. Es stimmt aber auch einfach. Es ist Ludovico Crescioli. Der 7 Kilometer Windschatten bei Ole Tyler fährt, finale Attacke von Tour de l'Avenir, zweite Etappe. Und dann, ohne eine Führung gefahren zu sein, auf der Ziellinie vorbeisprintet und Ole wird nur Zweiter. Das war schon, also ist natürlich jetzt kein Ultra-Flop, weil zweiter Platz Tour de l'Avenir schon auch gut, aber war schon, die Art und Weise war schon auf jeden Fall bitter. Und ich glaube, der fährt jetzt auch dann bei, aber ist auch nur Eolo nächstes Jahr, ne? Ja, es hat doch PKT-Vertrag natürlich. War klar. Ludovico Crescioli.
Da können wir die Folge einfach so nennen.
Ja.
ja, das war schon, ja, ich muss sagen, da habe ich mich auch richtig mitgeärgert. Also ja. Wahrscheinlich alle, die sich das angeguckt haben aus deutscher Sicht. Ja, ist mir in Erinnerung geblieben, deswegen konnte ich dir das direkt sagen, was eigentlich
ja, also ich bin ja,
des Jahres sein könnte.
Ich bin ja charakterlich so angelegt, dass ich negative Dinge sehr schnell vergesse. Das ist auch gut. Also, aber streiten ist auch schwierig dann mit mir, weil ich kann mich dann, also auch für mich schwierig, kann mich schwer an Argumente erinnern, warum wir jetzt streiten oder warum ich in der Gewinnerrolle in diesem Streit bin, weil ich einfach die negativen Dinge vergessen habe. Aber ja, da habe ich mich auch sehr geärgert. Ich habe noch einen Flop, den ich hier noch anbringen will. Das ist noch Mini-Flop, dieses Nasending von Groenewegen. An der Brille von Grunewegen, das ist so dumm. Also das war wirklich noch dümmer als der Giro-Zeitfahrhelm.
Das hat man nie wieder gesehen, oder?
Doch, der hat dann damit noch die Etappe dann gewonnen.
Nee, aber danach, oder? Das ist... Ist es nochmal aufgetaucht? Nee, ne?
Also nicht bewusst. Aber vielleicht hat man auch gemerkt, so das... Lass mal besser weg. Ja, so, ich kann es gar nicht glauben, dass ihr keine... Ihr weigert euch auch gegenüber diesem Thema.
Ja,
nein.
Weil wir haben uns das ja jetzt schon länger vorgenommen.
Nein, aber das ist so...
Wäre jetzt auch einfach...
Top, ich finde das halt echt schwer, so Top und Flops, so Top.
Ey, Paul, du bist dieses Jahr deutscher Gravelmeister geworden.
Ja, ist das ein Flop oder was?
Nein, Mann. Aber das, du kannst auch Top, kannst auch ein Highlight. Das ist ja Top und Flop.
Ja, aber ich nenne mich ja nicht selbst. So Highlight würde ich sagen, so wie jedes Jahr.
Warum? Ist doch dein persönliches Highlight.
Highlight immer Mailand Sanremo. Ich kann jetzt auch schon sagen, Mailand Sanremo 25, 26 wird Highlight. So,
ja, es ist ein Rennen, was nicht so leicht enttäuscht, finde ich. Weil es ist eigentlich immer spannend. Auch wenn man vielleicht mit dem Ausgang nicht zufrieden ist, aber man kann nachher sagen, es war zumindest spannend. Im Gegensatz zu vielen anderen Rennen im Jahr. Daher kommt jetzt ein weiterer Flop von mir, nämlich das WM-Rennen der Profis.
Das kann ich nicht verstehen.
Warum nicht? Also es wurde am Ende ja nochmal so ein bisschen interessant, ob er jetzt vielleicht noch einen Hungerast bekommt oder nicht. Aber eigentlich war doch klar, das Ding ist jetzt gelaufen und weißt du, das nächste Rennen nach Roubaix, auf das ich mich dann noch freue, monatelang. Und dann macht man mir das kaputt, während ich da 100 Kilometer vom Ziel, weißt du, wollte ich mir gerade nochmal eine Bratwurst und ein Bier holen gehen, um mich langsam aufs Finale einzustimmen. Da war das Rennen vorbei.
Nee, Andi, aber guck mal, aber da finde ich zum
Beispiel... Und ich muss sagen, also WM in Zürich war eh nicht so geil.
Da nimmst du eine Perspektive ein von einem Hobbysportler, der gerade erst zum Radsport kommt und sagt, das ist der Sieger schon weg. Das, weil ich... Ihr habt ja recht mit dem, dass das Rennen früh entschieden war, aber ich fand erstmal der Verlauf bis dahin und dann auch so dieses Ding.
Ja, super bis dahin.
Nein, aber auch.
Die Hälfte des Rennens war halt einfach dann.
Ach, scheiß drauf, komm.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber da bewahre ich mir einfach den Hobbysportler in mir. Ich will ja auch noch so ein bisschen Fan sein, weißt du, von diesem Sport.
Hey, ich bin auch Fan. Aber nein, nicht, als ich will jetzt nicht irgendwelche Hobbysportler degradieren oder sowas. Es ist halt eher so. Als wenn du noch nie Radsport vorher geschaut hättest, so agierst du gerade. So als wenn, das ist ja so viel, trotzdem, dass er die ganze Zeit vorne weg war, wussten wir ja nicht, dass das Ding hundertprozentig durchzieht, weil das Jahr zuvor hat er bei Lombardei-Rundfahrt fast durch den Hungerast das Ding nochmal in Sand gesetzt und ist auch schon so zwei, dreimal nach hinten losgegangen, so eine Aktion, ne?
Ja, also. Aber nach der Saison.
Ja.
Ich mag es halt einfach nicht, wenn Leute zu viel und zu überlegen gewinnen.
Außer es heißt,
Mats Pedersen.
Ja, aber der gewinnt ja nie so.
Aber stell dir vor, es wäre Mats
Pedersen. Der gewinnt ganz normal.
Mach mal Gedanken. Stell dir vor, das wäre Mats Pedersen gewesen.
Wäre ich auch scheiße.
Nee, dann wäre es ein Highlight.
Ich bin da privat. Ich gucke mir das WM-Rennen auch irgendwo privat an. Die Privatpersonen in mir, die wären enttäuscht gewesen. Ja. Ja. Ansonsten muss ich sagen, war meine persönliche Saison war auch ein Riesenflop.
Ja, da geht jetzt auch ein Flop bei uns bei der Liste.
Also wir sind eigentlich verhoffnungsvoll gestartet, ja, mit unserem Exkurs auf die Kanaren. Ja, da kann ich wenigstens sagen, okay, da bin ich ein paar coole Touren gefahren.
Wir sind wahrscheinlich so viele Kilometer zusammengefahren wie noch nie.
Ja, so viel sind wir auch nicht zusammengefahren. Wir sind am gleichen Tag die gleiche Strecke gefahren, zum Teil.
Zum Teil.
Ja, aber danach kam irgendwie nichts mehr im Jahr, wo ich sage, boah, das war eine geile Tour oder so. Ich bin zwar schon gefahren, aber nichts, was mich jetzt so nachhaltig, wo ich jetzt sagen könnte, boah, das war cool. Also das habe ich mir zumindest für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich mal wieder so, mal irgendwo hin, wo ich vielleicht noch nicht war oder wo ich schon lange nicht mehr war, so hier diese so 2 Stunden rumeiern. Holt einen auch nicht mehr ab, oder? Ich weiß, also dich schon, Basti, aber
ja,
mich jetzt irgendwie nicht.
Das so, die Landschaft hier holt mich nicht mehr ab. Ja, ich frage ja öfter mal, ob du Zeit hast, aber es ist auch nicht.
Ja, also immer so einen Tag vorher oder noch am gleichen.
Ja.
Hey.
Bin halt spontan. Auf Tage verabreden kann ich mich auch nicht auf eine Zeit. Das ist mir zu heftig. Zu viel Einschränkung. Ja, ich hab noch Tops einfach. Kommen wir doch mal zu Tops hier.
machen wir mal Tops und dann kann ich noch eine Story erzählen, die für mich auf jeden Fall auch eher ein Flop war, aber das können wir dann am Schluss machen.
Tops, und da sind wir im persönlichen Bereich, und das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, nämlich irgendwie Sportler gewinnen was, mit denen man was zu tun hat. Und war für mich natürlich irgendwie Rosa Klöser gewinnt Unbound, Top des Jahres. Und die 2 Stunden, wo Frederik Rassmann Tracker gewonnen hatte, die fallen da auch noch rein. 2 Stunden der Realität hatte Freddy Tracker gewonnen. Da haben wir uns auch extrem gefreut. Das war geil.
Kann ich gut nachvollziehen.
Auf dem Rose
FF. Aber das wäre auch gleichzeitig, das wäre doch auch ein guter Flop gewesen, oder?
Ist tatsächlich auch ein guter Flop, hast recht, ja. Wie man dem erst zu 100% garantiert hatte mit Handschlag, dass er das jetzt offiziell gewonnen hat, er dann schlafen gegangen ist und danach hat er es nicht mehr gewonnen gehabt und war 19. Das Prozedere, wie das da angewandt wurde, das ist auf jeden Fall auch immer noch ein Flop für mich.
Aber auch witzig, dass du eigentlich so 2 Ereignisse hast, die gleichzeitig Top und Flop sind.
Ja, das andere ist doch ein Top, oder? Also Rosa und Anbau und ist jetzt kein Flop.
Ja, nee, aber jetzt mal die Ole Tyler
Tour de
l'Avenir Geschichte.
Ja, ist auch sein bestes Ergebnis dieses Jahr gewesen.
Schon,
ja.
Schon ähnlich.
Ja. Das stimmt. Tja, Freud und Leid liegen ganz eng beieinander. ich habe noch einen Top. Das ist einfach ein Produkt. Ist auch ganz witzig eigentlich. Ich fahre seit 25 Jahren Rad und ich bin auch auf jeden Fall ein richtiger Materialfetischist. So, ich baue relativ viel um, ich bin schon relativ viel Räder gefahren, alle möglichen Gruppen der Welt. Aber als ich mir dieses Jahr ein 38er Pro One aufs Gravelrad geballert habe, das war echt auch nachhaltig mega geil. Also hier jetzt so in Nordrhein-Westfalen, wenn ich jetzt nicht irgendwo absolut nur Straße und vor allem so bergauf, bergab fahre, sondern hier so ein bisschen flach rum und weiß noch nicht genau, wo ich hinfahre. 38er Straßenreifen auf dem Gravelrad, also der baut ja da 40 auf der Felge. Es rollt so geil und du kannst überall rumfahren und jedes Schlagloch wird besser abgefedert. Und das Ding ist so, also ich bin nicht wesentlich langsamer als auf dem Rennrad damit und ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt, wie gut das ist.
Danke dafür, Paul.
Das war mein Top.
Oder ist das nicht auf deinen Mist gewachsen,
schon,
so
ne?
Zum Teil?
Ja, auf Mist von Sebastian Preuer und mir, ja.
Cool. Falls ich irgendwann mal eine Felge habe, die breit genug ist, dann hole ich mir auch mal einen.
Ja, den kannst du auf deine Felgen drauf machen.
Ja, aber dann sieht es nicht so gut aus.
Das stimmt schon.
Doch.
Ich habe die Wilma jetzt auf den Lightweight-Satz gebaut.
Jungs, das stimmt nicht. Die kannst du auch schon auf 25er Maulweite und das hast du, Andi.
Ja, aber bei meinem, was ich am Gravelrad fahre, ist glaube ich noch weniger.
Ah ja, es kommt aus Italien, ne? Da ist noch alte Schule.
Ja.
Ich kann dir vielleicht mal so einen Satz besorgen, so einen richtig breiten.
richtig breit.
Basti kann alles besorgen.
Nicht alles, aber relativ
vieles.
Viel.
Gut.
Paul, du warst das ganze Jahr unterwegs, du hast bestimmt coole Sachen erlebt. Warst erfolgreich. Komm. Soll ich dir noch mal ein paar Vorlagen geben, oder?
Du, ich...
Für mich war es auf jeden Fall ein Highlight, als du Deutscher Meister geworden bist. Also viel mehr habe ich von dem Rennen ja nicht mitbekommen, leider, weil es nicht so leicht zu verfolgen war. Aber als du dann da ankamst und es klar war, du wirst gewinnen, habe ich mich schon gefreut auch.
Ja, ich mich auch.
Schön.
auch wenn die Umgebung nicht dazu eingeladen hat, emotional zu werden. Nee, aber... Tatsächlich, also für mich war ein Highlight, das ist wirklich persönlich, der Moment, bis ich einen Platten bei der WM hatte.
Tag des Jahres gehabt, Paul.
Ja, ich würde sogar sagen, also nicht von dem Watt, aber ja, also ich würde sagen, so gut wie ich da war, mit allem, wie ich gefahren bin, also ich glaube, was ich an dem Tag hätte erreichen können, hätte ich vorher nicht erreichen können. Also von daher, ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, ja. Und das, ohne Mist, ist glaube ich auch ein Tag, da werde ich mich, aber weil ich auch so WM fixiert bin und EM, also ich finde so eine Sachen geil, weißt du, Olympische Spiele und so, das wird nachhaltig hängen bleiben, dass an dem Tag das passiert ist. Hm. Also auch Lowlight.
auch Highlight und Lowlight, ja.
Auch. Ja, also persönliche Highlights für mich waren auf jeden Fall zwei Siege von Sportlern, mit denen ich arbeite. Das ist einmal der deutsche Meistertitel von Marco Brenner. Habe ich mich sehr gefreut. Und dann natürlich Niklas Behrens Weltmeister. Also,
ja, das habe ich mir schon gedacht.
Das war schon geil, muss man sagen. Aber auch jeweils anders. Also Marco hat ja jetzt so ein bisschen, ja, hatte jetzt auch schon schwerere Zeiten als Radprofi, sage ich mal. Und es war so ein wie so ein Befreiungsschlag dieses Jahr. Hat ja nicht nur die Deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern auch noch ein anderes Rennen und ja, überhaupt, glaube ich, seine beste Saison gehabt jetzt als Profi. Und ja, so ein deutscher Meistertitel ist auch einfach genial dann. Auch wie er den rausgefahren hat. Ich war live da an der Strecke. War schon cool. Vielleicht da auch nochmal so Deutsche Meisterschaft auch jetzt in den letzten beiden Jahren echt ein cooles Radrennen jeweils. Auch so vom Rennverlauf eigentlich. Und ja, also Niklas Behrens Weltmeister war jetzt eher eine Überraschung, sagen wir mal so. Und das, wenn so sowas unerwartet kommt, dann ja, ist die Freude da nochmal ein bisschen anders irgendwie so. Ein bisschen intensiver, glaube ich. Und ja, das waren so meine beiden persönlichen Highlights eigentlich. Und so allgemein muss ich sagen, war Tour de France schon doch geil dieses Jahr. Hm. Also wenn man mal so überlegt, wie die losgegangen ist, dann natürlich der Rekord von Kev, dann gewinnt Gemay 3 Etappen, das grüne Trikot.
Du hast gesagt, du hast noch nie so geschwitzt.
Gesamtwertung war eigentlich, Gesamtwertung, ja, da kommen wir gleich zu. Gesamtwertung war eigentlich auch bis zum gewissen Zeitpunkt noch spannend. Zumindest haben die sich einen guten Abtausch, Schlagabtausch geliefert. War eigentlich schon eine gute Tour de France. Ja. Nur mit dem Start, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Der war ja dieses Jahr in Florenz. Also Anfang Juli in Florenz ist es ziemlich warm, kann ich sagen. Und also organisatorisch war das da auch irgendwie ein bisschen komisch. Also Florenz ist natürlich schon sehr touristisch. Dementsprechend viele Menschen um die Jahreszeit da. Und es war aber gar nicht so Tour de France Stimmung, weil viele Leute haben einfach gedacht, oh cool, die Tour de France ist auch da, aber die waren halt nicht deswegen da. Und deswegen habe ich das so ein bisschen vermisst. Und dann gab es noch das Problem, dass, ich meine, das ist eine Stadt aus dem Mittelalter und so rein logistisch war das da jetzt auch nicht so alles einfach zu organisieren. Eigentlich war der ganze, ja, Bereich für Autos gesperrt. Das heißt, wir hatten am Tag vom Start einen relativ weiten entweder Fußweg ja, oder wir mussten uns halt irgendein Fortbewegungsmittel, was nicht ein Auto ist, besorgen. Und eigentlich lehne ich die ab, aber wir sind dann mit so E-Scooter gefahren.
Ich wollte gerade sagen, frag Bernd Landwehr, der kann dir da auf jeden Fall gute Tipps geben, wie man bei Radrennen...
Der hat einen eigenen, der hat einen privaten
E-Scooter. Aber ist das ein E-Scooter? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Roller, ohne Motor, oder?
Vielleicht ist es auch ein normaler Scooter. Also ein normaler Scooter hätte aber auch nichts gebracht, also Bewegung an dem Tag. Ich hätte eigentlich eine kurze Hose anziehen sollen, aber man will ja so ein bisschen professionell wirken.
Ah ja.
Lange Hose angehabt. Dann mit so einem Scheißding da hingefahren. Irgendwann hat es aufgehört, einfach zu funktionieren. Aber ich war in so einer Zone, wo ich es nicht abstellen konnte. Ich musste es also schieben, bei 40 Grad gefühlt. Und ja, konnte den Rest dann noch laufen zum Start. Als ich hier angekommen bin, ich war einfach komplett nass geschwitzt. Also wirklich, als ob ich ins Wasser gesprungen wäre und wieder raus. Ja, ich hatte so ein hellgrünes Leinenhemd an. Das war einfach komplett dunkel, komplett durchnässt. Ja, meine Hose, mir ist Wasser an den Beinen runtergelaufen und ich habe mich einfach am Start in irgendwo, da war so ein kleiner Park daneben, ich habe mich einfach in diesen Park gesetzt, in Schatten und habe meinen Kollegen gesagt, Leute, ich bin raus für heute, ich trockne jetzt hier erstmal ab und fahre dann wieder zurück ins Hotel. Also vom Start der Tour de France habe ich dann auch nichts mitbekommen.
Ja, das muss ja allen so gegangen sein, ne? Also auch den Fahrern leider.
Keine Ahnung. Ja, ja, doch, ja. Ich meine, erste Etappe Tour de France, kann man sich noch mal in Erinnerung rufen.
Mark Cavendish fast auch Hitzschlag.
Es gab es ist schon ist, glaube ich, ein oder zwei Fahrer direkt ausgestiegen, die mit der Hitze gar nicht klarkamen. Und ja, es war wirklich brutal. Also ja, Wetter und irgendwie, also die Stimmung da war einfach nicht so, wie sie eigentlich ist bei so einem Grand Depart.
Ja, so einen, am Fernseher hat man nicht so viel davon mitbekommen. Das war eigentlich gut.
Das war gut, so schön zu Hause, ja. Ventilator, ja. Klimaanlage.
Das war schon echt okay. Ja, nice. Wir haben ja, wie gesagt, noch so ein paar normale Themen auch hier aufgeschrieben. Und eins hatten wir letzte Woche schon. Nämlich, wolltest du uns von Meetings bei bestimmten Teams erzählen?
Ja, also ich habe vor allen Dingen jetzt eins hier so von denen rausgesucht. Und da können wir vielleicht so über das Jahr oder Anfang des Jahres auch mal so ein bisschen in die Teams, die wir, wo wir es spannend finden, mal so ein bisschen mehr reingucken. Ich hatte letzte Woche ein Meeting mit der neuen Teamleitung von Decathlon Age Desert La Mondiale. Und das war eigentlich ganz interessant. Also das Team gibt es ja jetzt schon recht lange, ich glaube so seit den 90er Jahren. Und wurde seitdem auch von Vincent Lavenue geführt. Und ja, man hat ja jetzt mit Decathlon einen neuen Hauptsponsor dazu gewonnen, die auch die Betreibergesellschaft übernommen haben. Und im Zuge dieses Modernisierungsprozesses, den sie dann da angestoßen haben, eigentlich auch den ehemaligen General Manager ersetzt. Der war jetzt noch für einen Teil des Jahres als Sportstellleiter mit dabei. Und jetzt am Ende auch spektakulär wurde er abgelöst. Also da gab es dann auch in der französischen L'Equipe einen Bericht, dass ja, das so emotional zumindest für Lavenue war, dass da irgendwie die Feuerwehr gerufen wurde, nee, um einen so ein bisschen ja, aufgelösten Lavenue da nach Hause zu bringen. Und
hat da irgendjemand noch ja, irgendwelche Infos dazu nochmal? Warum? Also ich meine, das hört man jetzt so, schmunzelt kurz, aber bis die Feuerwehr kommt, muss schon auch noch ein bisschen was passieren.
Ja, ich glaube, es war einfach so ein Kreislaufkollaps oder so. Ich weiß, habe aber auch dazu jetzt keine Insights. Auf jeden Fall hat das Team jetzt übernommen, Dominique Serrier, also da ist jetzt mein Französisch zu Ende. Der hat jetzt ich glaube, über 10 Jahre war der für den französischen Motorsportbund tätig und ja, ist jetzt der neue General Manager. Und man hat eben das Team.
Was macht
so
ein
bisschen? Der ist jetzt raus. Also was der jetzt macht, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall nicht mehr im Team.
Denn weißt du auch die prozentuale Verteilung? Also ist das jetzt so ein bisschen so ein Szenario wie Red Bull bei Bora mit 51% und theoretisch könnten sie dann auch jetzt so die Teamleitung austauschen?
Und noch eine Frage, war der Teameigner oder einfach nur angestellt?
Das, also ich weiß jetzt nicht, ob wie davor die Beteiligung war. Soweit ich jetzt weiß, hat das Decathlon übernommen. Age Desert ist als Sponsor mit dabei. Auch da jetzt keine Gewähr, aber ja, Lavenue ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Teil des Teams. Und ja, sind die größten Anteile wird Decathlon haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch andere Anteilshaber gibt. Es ist eher sowas wie bei Lidl Trek, wo Trek ja auch die Betreibergesellschaft besitzt und eben nicht der General Manager. Bei Bora ist noch ein bisschen was anderes, da haben wir noch
Ralf Denk. Das ist eigentlich ein super interessantes Thema. So, jetzt mal, du darfst gleich weiter erzählen, aber eigentlich, das müsste ich mir auch mal notieren für nächstes Jahr und da mal ein bisschen genauer reinzugehen, welches die Betreibergesellschaften von den Teams sind und was für einen Nutzen die daraus ziehen, beziehungsweise so jetzt bei Lidl Trek, wenn du sagst, Trek ist in der Betreibergesellschaft drin, ist ja super krass, weil es halt ein Fahrradhersteller ist. Also das Main Product entschließt sich, ein eigenes World Tour Team zu machen, also so ein Werksteam quasi. Das gibt's ja super selten.
So heißt die Gesellschaft auch, Trek Factory Racing.
Okay, weiter.
Aber ist ja,
da, also da gehört ja eben nicht nur das World Tour Team der Männer und der Frauen dazu, da gehört noch ein Mountainbike Team dazu, okay, das läuft dann alles unter einer Betreibergesellschaft. Ja, und wir haben jetzt, also Age du Cerf war ja schon so ein, wie gesagt, jetzt, ne, so aus den 90er Jahren, sehr traditionsreiches Team. Und in den letzten Jahren hat sich der Radsport einfach stark geändert. Ja, also allein schon aus der Zeit, wo Paul und ich noch aktiv gefahren sind, zu heute, ich glaube, das kann man gar nicht mehr vergleichen, wie sich der Sport dahingehend verändert hat. Ne? Also überhaupt die ganze Betreuung, die Trainingssteuerung, die Trainingsüberwachung will ich es jetzt mal nennen. Also ich glaube, das fing gerade bei uns an im Laufe der Karriere, dass man irgendwie seine Trainingsdaten hochgeladen hat. Ja, damit fing es an. Jetzt geht's weiter. Nutrition ist ein Riesenthema, also Ernährung. Vor allen Dingen ja bei den wichtigen Rennen. Manche Teams haben über das ganze Jahr einen eigenen Koch dabei, der zum Teil Personal Plating, also für den Fahrer spezifisch ein Gericht in der richtigen Menge zusammenstellt. Und ja, also es wurden viel mehr Daten analysiert, es wird viel wissenschaftlicher gearbeitet. Da gab es verschiedene Vorreiter über die letzten Jahre. Also Team Sky, heute Ineos, war so eins der ersten Teams. Ich glaube, aktuell ist immer noch Visma, Lise Bike, so eins der Teams, was da maßgebend ist. Und ja, man hat jetzt eben mit Decathlon einen Riesensponsor mit dabei. Ist der größte Sportartikelhersteller der Welt. Und dementsprechend sind, glaube ich, auch die Ansprüche gewachsen. Und man hat sich einfach geguckt, okay, wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen neu sortieren. Wir wollen immer noch in Frankreich bleiben. Also das Team sitzt ja in den französischen Alpen, hat aber jetzt für die Zukunft so ein bisschen was geändert. Also man will sich schon internationaler ausrichten. Man hat es jetzt schon so ein bisschen bei Neuverpflichtungen gesehen. Also ist jetzt lange kein rein amerikanisches Team, französisches Team mehr. Man hatte noch dieses Jahr mit, wie heißt der Australier nochmal? Ben O'Connor. Mhm. Auch schon einen australischen Teamkapitän, der jetzt das Team verlässt. Aber so, man richtet sich da auf jeden Fall so ein bisschen internationaler aus die nächsten Jahre. Und Teamsprache ist ab sofort Englisch.
Habe ich auch schon gelesen.
Was jetzt vielleicht gar nicht so außergewöhnlich klingt, aber man muss sagen, eigentlich war es in den französischen Teams bis heute der Fall, dass da nur Französisch gesprochen wird. Das hat man jetzt geändert. Man hat natürlich auch schon jetzt mehr internationalen Staff mit dabei, also Coaches und Ernährungsberater und so weiter. Und was eigentlich interessant ist bei dem Team, dass ja Decathlon mit Van Rysel auch eine eigene Radmarke als Sponsor mit dazu gebracht hat. Und da eben aufgrund der Größe des Unternehmens einfach viel, viel investiert hat, um da gute Produkte zu entwickeln. Mhm. Also man hat sich da auch externe Hilfe geholt. Man arbeitet mit dem Schweizer Unternehmen Swisside zusammen, was wiederum nicht von Schweizern betrieben wird, glaube ich. Also ich müsste da jetzt auch nochmal genau nachschauen. Ich glaube, es ist ein Australier dabei und Brite und vielleicht Schweizer, die sich da zusammengetan haben. Da kommen mindestens zwei, unter anderem auch aus dem Motorsport, haben also eine Riesenerfahrung an Entwicklung und vor allen Dingen Aerodynamik und haben da, glaube ich, sehr viel Einfluss eben auf den Performance-Reich, was so den technischen Teil angeht. Also ja, man hat dieses Jahr auch schon an den Erfolgen einfach gesehen, dass sich da viel getan hat in der Mannschaft. Und Van Rysel hat in Lille ihre Headquarters und da werde ich spätestens zur Tour de France, zum Tourstart, der ist nämlich in Lille im nächsten Jahr, mir das Ganze mal anschauen. Vielleicht auch schon mal ein bisschen früher. Also man hat da so, ja, eigentlich kann man sagen, so diesen Drive einfach schon aufgrund dessen, dass man die eigene Radmarke pushen will.
Mhm, ist auch marketingtechnisch wieder super interessant, was das auch für ein Invest ist.
Und
ist brutal.
natürlich auch einfach, ne, als groß erfolgreiches Unternehmen will man natürlich auch die Mannschaft, die den Namen trägt, dementsprechend sich aufstellt. Und man hat dann, glaube ich, jetzt erkannt, okay, was muss ein modernes Radsportteam können? Hat diesen modernen Modernisierungsprozess schon angestoßen, sehr erfolgreich. Man muss sagen, ich glaube, im UCI-Ranking ist das Team auf Platz 6 am Ende des Jahres, glaube ich, gewesen. Hat da auf jeden Fall ein paar Schritte nach oben gemacht.
Ja, auch sofort und früh im Jahr los, ne? Also war ja wirklich schon mit den Emirate-Rennen haben die ja angefangen zu gewinnen plötzlich.
Ja.
Was also, jetzt nicht so Standard war.
Wir haben es ja im Podcast auch schon oft besprochen, dass man kann so schon ein bisschen mit der Formel 1 vergleichen auch, also auch da der Motorsportbezug. Man braucht schon konkurrenzfähiges Material, also ja. Man gewinnt jetzt nicht automatisch mit einem schnellen Rad, aber wenn du ein langsames Fahrrad hast oder ein langsames Setup, sagen wir mal, dann wird es schon schwierig, ganz vorne mitzufahren. Und ich glaube, das sieht man jetzt zum Beispiel bei Age Désert oder bei Decathlon Age Désert, also immer diese ganzen Namen im Radsport muss man ja... die Abkürzung DAT, DAT, DAT ist ja auch... wird jetzt auch häufig benutzt. Ich glaube, man konnte das ganz gut sehen, dass man eben viel, viel besseres Setup schon hat und mit gar nicht großer personeller Veränderung, sondern einfach so ein bisschen Stellschrauben gedreht und mit einem besseren Setup jetzt schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Und das wäre jetzt auch so meine Prognose, um das hier nochmal abzuschließen, dass sich das so ja jetzt als bestes Team aus Frankreich auf jeden Fall etablieren wird und auch den Platz so um die Top 5 rum im UCI-Ranking behalten wird in den nächsten Jahren. Und man hat natürlich auch da, wie es eigentlich fast jedes World Tour Team hat, so das Ziel einfach in den nächsten 5 Jahren vielleicht dann bei der Tour um Sieg mitzufahren. Da ist natürlich die Frage, wie? Auch da hat man sich Gedanken gemacht und schon früh, also auch schon bevor Decathlon eigentlich als Sponsor reingekommen ist, angefangen, eine Nachwuchsarbeit aufzubauen.
Ich wollte gerade sagen, eine der krassesten eigentlich, ne?
Auch schon, ja, man hat, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht, indem man das U23-Team als, man hat keine Continental-Lizenz gelöst. Mhm. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen mit der Gesetzgebung in Frankreich zusammen. Da gibt es ein viel höheres Mindestgehalt für jemand, der Profi-Radsportler ist, was man mit einer Continental-Lizenz auf dem Papier zumindest eigentlich ist. Mhm. Und ich glaube, da musste man einige Talente ziehen lassen, unter anderem auch Romain Grégoire, der ja in der U19-Mannschaft, die es ja auch schon immer oder jetzt schon länger gibt, von der Mannschaft gefahren ist und dann eben zum Konkurrenten oder nationalen Konkurrenten zu Groupama FDJ gewechselt ist. Ich glaube, da hat man jetzt auch so ein bisschen umstrukturiert und schon über die letzten Jahre jetzt viele Talente rangeführt. Und ich glaube, das wird einfach ein erfolgreiches Team in den nächsten Jahren bleiben. So muss man ja schon sagen, haben sich ja schon sehr gut entwickelt.
Habt ihr jemanden da aus der Agentur?
Wir haben dieses Jahr Gianluca Pollefliet schon in der Mannschaft gehabt, der sich leider Anfang des Jahres so eine Knieverletzung zugezogen hat und relativ viel damit laboriert hat. Und tatsächlich haben wir im nächsten Jahr unseren schon mal angesprochenen Rockstar, also den einzigen Radprofi zumindest, den wir vertreten, der eine eigene Band hat, Todd Goodmistad, wechselt auch zu Age Désert. Also,
ja. Ja, spannend. Wie gesagt, so die Marketingperspektive dahinter finde ich auch mega spannend. Kann man sich wirklich mal irgendwie für nächstes Jahr auf dem Zettel behalten. So, welche Unternehmen werben in einem World Tour Team? Inwiefern und wie viel investieren sie für welchen Nutzen dahinter? Kurzer Ausflug nochmal in Frauenradsport, wo wir nämlich hier schon so bei Radmarken und so weiter sind. Paul, du hast es reingehauen hier. FDJ auf Specialized nächstes Jahr. Also war absehbar, ja. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ist auch so, ne?
Ja, FDJ zuerst, ich glaube, die sind Lapierre gefahren, ne? Die gehen ja aus Frankreich weg in die Niederlande.
DSM.
Genau. Und Ja, ich fand es nicht so absehbar, um ehrlich zu sein. Aber klar, dann, als ich es dann gelesen habe, war es naheliegend, ja, dass sich Specialized wahrscheinlich auch Wollering sichert. Und genau, mit dem Wollering geht dann auch ihr momentaner Radsponsor mit rüber. Also auf jeden Fall das Team auch nochmal boostet. Ne? Also ich denke, das ist auch noch andere. Das hatten wir schon so oft,
ja,
beim Thema Specialized, also, dass einfach andere Ressourcen nochmal da sind und auch Kenntnisse.
Das Team wollte gerade nach vorne bringen. Ich wollte gerade sagen, Specialized ist auch so die einzige Marke, die das macht, ne? Die immer so mit, also sich eigentlich so Athleten letztendlich als Ambassador sichert und dann auch immer
mitgeht.
Mit dem, entweder das Team wechselt oder so einfach ein Sponsoring übernimmt.
Aber ne? Das hattest du ja, ich meine, also ich, wahrscheinlich von der Power könnten es doch andere, aber zum Beispiel so wie Track, die sich jetzt ja selber auch dann quasi schon so festsetzen, ne? Indem sie ein eigenes Team haben, die, was ja wahrscheinlich auch sehr viel Budget bindet, können das sicherlich nicht machen. Vielleicht da die Strategie von Specialized in dem Fall. Ich glaube nicht mal, dass das unbedingt viel teurer ist, als ein eigenes Team zu haben.
Es ist halt auch sehr viel auf, kommt's, also das, jetzt sind wir wieder beim selben Thema, diesem Marketing-Thema irgendwo. Es kommt halt auch sau viel auf die Beziehung zwischen den Teammanagern und Eignern und dem Hauptsponsor an und so weiter. Zum Beispiel Ralf Denk und Willi Burgbauer, Bora Küchen, das ist halt ein gutes Verhältnis. Die können das auf Jahrzehnte managen. Dasselbe wirst du dann irgendwie haben von Canyon zu den Rothoff-Brüdern mit Alpecin. Die können auch bei dem Team bleiben. Die müssen nicht mit Mathieu van der Poel das Team wechseln. So, es wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Was anderes ist es dann bei so eben so Dingen wie jetzt hier Peter Sagan, wo Specialized mitgegangen ist quasi als Radmarke, als Peter Sagan zu Bora gewechselt ist. Gut, Remco täuscht immer nur an, aber da wäre es halt wahrscheinlich auch so, dass er entweder in ein Specialized-Team wechseln würde oder die Radmarke mitgehen würde, das, wenn er wechselt.
Ich glaube, Remco wäre so ein Typ, wo ich es gar nicht glauben würde, um ehrlich zu sein.
Meinst du echt?
Also
Ich glaube, bei Remco würden die, ich glaube, dass Remco nicht so eine internationale Marke ist, wie es ein Peter Sagan war oder ist vielleicht auch noch und auch eine Demi Hollering sein kann in Zukunft. Und das Gleiche ist jetzt, ich weiß nicht, Pidcock hat man noch nicht, ne?
Nee.
So wie vielleicht mit Pidcock, wo jetzt auch wieder, geht auf jeden Fall von Ineos weg, kam heute die News und wo Pinarello mit dranhängt, sehr wahrscheinlich jetzt auch über längere Zeit. Und ich glaube, bei Remco sehe ich das ehrlich gesagt nicht so, dass der eine Marke hat, die mit ihm in Verbindung steht.
Aber Paul, habe ich gehört, dass wenn damals dieser Wechsel zu Wismar Lise Bike funktioniert hätte, dass da Specialized auch mitgekommen wäre.
Ja, das stimmt. Also ich weiß auch, dass es so ist, weil ich weiß aus einigen Quellen, dass die Tests angesetzt wurden. Auf einmal wurden die wenige Stunden vorher verschoben oder abgebrochen.
So Bike-Fittings oder was? Oder was für Tests?
Streckentests schon. Also so richtige.
Ah, okay.
Also das war sehr, sehr weit vorgeschritten. Deswegen war auch immer dieses Thema, dass diese Fusion stattfindet, einfach wirklich, das war so weit, dass man schon gemeinsam irgendwo hingefahren wäre und sich Strecken angeschaut hätte mit den neuen Rädern. Aber in dem Fall ist es halt so, dass der Quickstep und Wismar zusammengegangen wären und natürlich da Specialized die viel größere, wahrscheinlich auch finanziell viel mehr Möglichkeiten bietet, als Cervelo es geboten hat zu dem Zeitpunkt.
Das weiß ich gar nicht.
Nee, also selbst wenn es nur Remco gewesen wäre, habe ich gehört, wäre Specialized dann trotzdem Sponsor geworden. Ja.
Okay, krass, kann natürlich sein. Also für mich das ist immer nur Außenwahrnehmung. Ne?
Weißt du, gut, Remco hat es halt bei dir einfach nicht so in diese Top-Wahrnehmung geschafft, weil der kein Worldtour-Rennen gewonnen hat dieses Jahr.
Richtig. es ist sondern nur Etappen.
Bei nur Etappen.
Der ist ja jetzt rausgerutscht.
Würde ich halt nicht jetzt als Radmarke da mitgehen.
Ja. Aber ich meine, was du schon meinst, Basti, ne, das ist halt echt, ich weiß nicht, wie man so eine Folge zu so einem Thema aufbaut, aber da gibt es so viele Blickwinkel darauf, die echt mega interessant sind, so wie Dynamiken funktionieren.
Wie teuer es ist, ne? Es gibt halt nur Artikel, wie teuer es ist, als Sponsor, als Materialsponsor auch ein World Tour Team auszurüsten für eine Radmarke, ist halt unfassbar teuer. Grundsätzlich, aber natürlich gibt es keine belastbaren Infos, weil solche Sachen halt einfach so drauf ankommen. So Angebot und Nachfrage, Timing, Connections, dies, das. Aber lass das wirklich mal aufschreiben und so. Da vielleicht eine der thematischen Folgen nächstes Jahr dran ausrichten und wir versuchen mal Leute zu finden. Wir haben das jetzt noch nicht, vorhin haben wir es gar nicht gesagt, ne? Das ist auf jeden Fall ein Projekt von uns für nächstes Jahr, so Folgen zu machen, die an ein Thema als Aufhänger haben und dazu mehrere Leute, mehrere Experten zu befragen, deren Blickwinkel dazu zu sehen.
Ja, das ist natürlich auch mal so ein Tanz auf Messerschneide,
Tanz auf dem Vulkan.
Ja, was kann man erzählen, was kann man nicht erzählen, am Ende, wir sind auch, wenn wir keine Journalisten sind, das möchte ich auch auf jeden Fall nicht in den Raum stellen, deswegen, aber es ist ja wie, es gibt ja auch Hintergrundgespräche. Und
ja, aber
manchmal weiß man halt Dinge, die man halt dann nicht so richtig sagen kann, wie jetzt zum Beispiel diese Sache mit Specialized und so. Das, in dem Moment, wo ich es wusste, war so, ja gut, brauche ich nicht, also das kann ich nicht erzählen, weißt du?
Aber irgendwann kann man es halt erzählen.
Genau, so wie jetzt halt, weil es halt nie passiert ist und schon lange her ist.
Jo. Ja, Remco, das wäre noch die letzte News, die wir jetzt hier vielleicht noch aktuellerweise haben. Wurde zu Fall gebracht von einem Verkehrsteilnehmer. So. Ja.
Ich habe gerade im anderen Kontext auch so. Andi hat ihn heute zu Fall gebracht, weil er kein Virtual-Rennen gewonnen hat.
Ja, es wurde mehrfach die Woche jetzt zu Fall gebracht. Aber hat schon Tweet abgesetzt. Scheint ihm den Umständen entsprechend gut zu gehen. Meinte, da gab es so in Belgien, wir hatten das ja schon öfter, so die Ärzte und diese bestimmte Klinik. Meinst du, gibt es dann so einen Run? Oder gibt es einen, der wirklich der absolute Chef ist? Oder machen die Schnick, Schnack, Schnuck?
Nee, es gibt da, also in Herrenthal ist es auf jeden Fall, wo alle hingehen. Und ich kannte immer so, ich weiß nicht, wie der Arzt jetzt heißt, aber war immer der eine Ansprechpartner. Ich kannte den vom Gesicht her dann auch, aber den Namen konnte ich mir trotzdem nicht merken. Und dann gehst du dann hin, irgendwo operiert dich dann da halt, aber es sind alles halt Spezialisten und vor allen Dingen sind die auch solche Sachen halt auch spezialisiert, so was Sport im Allgemeinen angeht.
Die warten auch nur, da wird dann noch so eine OP einfach abgebrochen von irgendjemandem Normalem. Remco ist angefahren worden, Schulterblatt gebrochen. Okay.
Ja, ist schon. Also Belgien, ja, sind halt, Belgien sind kurze Wege. Dann, ja. Da wird schon angerufen, gesagt, ja hier, da kommt jetzt her und dann, also der.
Dann wird der aktuelle Patient schnell zugemacht und dann bis Remco
so
da ist,
sind die
bereit.
Ja. Ja, aber so ist es da auch, ne? Also wie gesagt, die Geschichte einmal Gent-Wevelgem gestürzt, ich bin ins Krankenhaus gekommen, gebrochene Hand. Also ich war da keine Stunde, dann wurde ich operiert, so ungefähr. Weißt du? Das ist so.
Und du bist nicht Remco.
Das gibt's in Österreich halt auch in den Skigebieten. Ne? Die sitzen ja auch schon und reiben sich die Hände, die ganzen Orthopäden, und warten nur, bis es kracht auf den Pisten.
Ja,
und so ist das während der Frühjahrsklassiker in Belgien auch, in Herentals. Da sitzen die alle und haben schon die Handschuhe an.
Ja, die werden dauernd desinfiziert, die Jungs. Die Frauen. So.
Ich komme da gar nicht raus. Die müssen da immer so. Beim Opening Weekend gehen die da alle rein.
Ey, und das Gute ist. Dann
werden die erst mit Paris-Roubaix entlassen.
Das Gute ist, für die Autohäuser in der Umgebung, nach dem Frühjahrsklassiker kaufen alle mal einen neuen Porsche, einen neuen Ferrari, weißt du? Weil da lief es richtig gut.
Ach so, von den Ärzten.
Ja, genau. Werden die neuen Sportwagen gekauft. Ja. Gut.
So.
Genau, Remco wurde. Also, ich weiß nicht, ob. Er ist, glaube ich, in der. Eine Tür.
Es wurde
also
eine Tür unvermittelt Tür, aufgemacht, habe ich gelesen.
Genau, ja. Von einem Postfahrzeug.
Da gibt es doch so einen Begriff für, ne?
Ja, Dooring heißt das auf Englisch.
Dooring?
Ja. Und genau, das ist passiert. Oh. Und der hat sich, was sich jetzt alles genau gebrochen hat, weiß ich gar nicht. Er wurde auf jeden Fall schon operiert.
Das ist ja auch keinen guten Stand da in Belgien, ne? Wenn du da, wenn das rauskommt, dass du Remco.
Ja. Ich finde es immer noch krass, dass er da lebt, ne? Und dass er da trainieren fährt. Ich weiß, dass er auch viel in Spanien ist, aber dass er dann doch noch so viel Zeit da verbringt, auch gerade jetzt um die Jahreszeit. Vielleicht waren auch gerade Teamtreffen an oder sowas. Auf jeden Fall, ja, gute Besserung. Und gleichzeitig kommt heute ein Video, wie Remco Evenepoel, nee, nicht wie Remco, wie Pogacar irgendwelche Core-Aktivierungssachen vorm Training macht. Weißt du, Plank mit gleichzeitig irgendwie irgendwelche Tasten drücken, diese farbigen Tasten, die immer auf dem Boden aufleuchten. Ja, da haben auch nur welche drunter geschrieben. Ja, tut mir leid für Remco, aber auf ihn wartet niemand. Gute Besserung. Und jetzt zum Letzten. Wir haben es gerade schon angedeutet, Pidcock.
Ja, Andi hat schon gesagt, wir nehmen jetzt leider eine Woche vor Ausstrahlung, Erstausstrahlung dieser Folge auf. Andi meint schon so, egal was wir heute erzählen, nächste Woche ist schon wieder passé.
Ich leg mich fest. Also, was wir for fact wissen, dass er bei Ineos weg ist. Und interessanterweise ist ja auch Steve Cummings, der irgendwann auch gehen musste oder gegangen ist, wie auch immer, als sportlicher Leiter bei Ineos, der sich ja anscheinend mit Pidcock überworfen hat, sagen die Gerüchte. Der ist ja zu Jayco Alula gegangen.
Und deswegen sagen wir, Pidcock geht nicht zu Jayco Alula.
Genau, deswegen wissen wir, dass er nicht zu Jayco geht. Und ich lege mich fest, er geht zu Q365, weil der Q365 Anteile gekauft oder dem das gehört. Dem gehört auch Pinarello. Und an Geld wird es da nicht haben. Ich frage mich nur trotzdem, warum er zu so einem Team geht, wo man nicht garantierte Invitation hat für eine Grand Tour. Zumindest mal nicht für die Tour. Ich glaube, es wird schwer für die, selbst mit Pidcock da reinzukommen.
Ja, eigentlich. Also man kann ja schon sagen, wenn es dahin geht, dann verabschiedet er sich erstmal für unbestimmte Zeit von der Tour de France, weil
ja.
Also in den nächsten 3 Jahren sehe ich die da jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen, so seht ihr da Potenzial, dass das auch neu irgendwie ein Superteam jetzt wird, dass die jetzt da ultra krass investieren und auch so stuffmäßig so richtig ausbauen, weil da sind wir jetzt mal ehrlich gesagt, haben wir da jetzt keine Informationen in letzter Zeit, dass das jetzt hier das Top.
Ich glaube, das wird jetzt Team einfach wird. Team Pidcock. So, der kann da halt, da hat er seine Freiheiten, der kann machen, was er will. Und wird da auch erfolgreich sein, nur halt nicht bei der Tour de France. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Also ja, wir haben jetzt zwar nächstes Jahr, also Ende nächsten Jahres werden die World Tour Lizenzen neu verteilt. Dann gibt es ja noch die beiden besten Pro-Teams, die automatisch Wildcards zu den Rennen bekommen. Und ja, danach gibt es auch immer noch jetzt Teams, die sich da anbieten, ja, mit Tudor, mit Uno X, wenn die nicht direkt über die direkte Qualifikation gehen. Ja, also ich sehe das jetzt erstmal nicht. Ne? Außer da fließt sehr, sehr viel Geld im Hintergrund, was theoretisch möglich wäre. Aber jetzt so rein sportlich,
Ich meine, wir werden das dann nächstes Jahr genauer aufrollen, dann werden wir es auch wissen, aber es sind jetzt leider noch so ein paar Ungewissheiten hier Ende der Saison. Van Gils nicht unterschrieben bis jetzt, Pidcock irgendwie, okay, Barnes deutet sich jetzt schon irgendwie so 90%ig an, aber noch nichts unterschrieben.
Was in dem Zusammenhang auch witzig ist, ne, Leute, passt auf eure Internetführerscheine auf, weil da draußen stehen viele Blitzer gerade am Wegesrand. Und ich muss sagen, dass die Polizei bei X, ne, also die Memes-Polizei, die wird immer raffinierter mit den Tricks. Und mittlerweile sehen die Accounts, die haben nicht mal mehr einen Schreibfehler drin, sondern da musst du wirklich erstmal raufklicken und gucken, wie viele Follower die haben, bevor du dann siehst, dass es nicht das Richtige ist. Und da kann mir jetzt keiner von euch erzählen, dass es gibt nämlich einen X-Account, der heißt genauso wie der Bora-Account im Namen, also das, was du als erstes siehst. Und du musst erst raufklicken, um zu realisieren, dass es der nicht ist.
Ja, Paul wird sich nicht mehr aus dem Fenster lehnen hier. Der ist auf jeden Fall, der ist gebranntes Kind.
Du hast vorhin auch die Pidcock-Meldung bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingehauen. Da habe ich erstmal gefragt, also Führerschein, Verlustgefahr?
Ihr habt den traumatisiert. Also ich sag, wie es ist.
Ja. Danke.
Tja.
Auf. Reicht jetzt? Playlist. Letztes Mal dieses Jahr.
Ja, gut, dann fange ich an. Basti und ich hatten unabhängig voneinander eben diesen einen Song, den wir mal vor ein paar Wochen parallel gehört haben scheinbar. Ja. Und den würde ich jetzt auf die Playlist packen. Und zwar die Dire Straits mit Sultans of Swing.
Absolut. Habe ich eine Woche lang hoch und runter gehört. Ich werde jetzt nicht Money for Nothing sagen, weil ist halt dann der andere geile Dire Straits Song. Ich habe dann ganz nischig, hört keiner zurzeit, neues Kendrick Lamar Album, glaube ich. Das ist noch ein ganz heißer Tipp. Ich am Wochenende auf jeden Fall bei meiner Radfahrt irgendwie 3-mal gehört. Und ich glaube, mein Lieblingssong so far ist Man at the Garden. Ich gucke nochmal, ob der wirklich so heißt. Man at the Garden, ja.
Du warst wieder in der Heimat Radfahren, oder?
Ja, einen Tag so Speed Company Rave samstags abends und dann sonntags schnell zu meinen Eltern gefahren und einen guten Loop da gedreht.
Ja.
Saugeil einfach. Ey, lass das auch mal machen hier so, nochmal hier Radtouren nächstes Jahr. Lass mal Spessart fahren, lass mal Rostock fahren.
Ja.
Und Eifel fahren oder so.
Und Eifel.
Ja. Ey, Schwester Dandi, du würdest es lieben. Einfach so, keine Autos, keine Ampeln, nichts.
Nichts besser als Eifel. Mein Musikding ist Passo Doble Playing with You.
Alright.
Okay.
Aber trotzdem mal zur Radtour. Gravel Tour nach Rostock aus Berlin. Machen wir mal zusammen. Das ist schon weit. Aber Andi wird zu dem Zeitpunkt in Topform sein, bin ich mir ziemlich sicher.
Kriegen wir schon hin.
Dann besorgen wir noch ein paar richtig schnelle Laufräder und ein paar richtig schnelle Reifen. Paar dicke Reifen. Und dann machen wir das mal. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, klingt geil. Ich will auf jeden Fall mal nach Rostock. Weil war ich noch nie? Ist deine Ernsthaft? Heimat? Ostsee?
Warst du nie in Rostock?
Nee, ich war noch nie in Rostock. Also ich war nirgendwo da oben jemals. Also ich war mal an der Ostsee, aber ich glaube, es war in Schleswig-Holstein. Und oder so am nördlichsten Punkt, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich war noch nie so an der deutschen Ostseeküste irgendwo.
Apropos dicke Reifen, habe ich jetzt noch ein Thema zum Abschluss.
Ich freue mich schon.
Wie kann ich euch das jetzt schicken? Pass auf. Und zwar, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, unser alter Kollege Taylor Finney.
Oh ja, den hatte ich ja auch irgendwann noch mal auf der Liste hier.
Der hat sich jetzt ein Fahrrad aufgebaut und er hat jetzt einfach... Der hat es jetzt einfach mal so gemacht, der hat einfach mal ein Mountainbike genommen und das jetzt zu einem Gravelbike umgebaut.
Ey, es kommt auch. So, die Evolution. Mountainbike zurzeit ist tot, also, aber Mountainbike will be back.
Ey, okay.
Also das ist jetzt doch einfach ein Mountainbike mit einem
ganz
Rennlenker.
Ehrlich, das ist gerade nichts Neues. Bei vielen Ultra-Distance-Rennen wird sowas schon längst gefahren. Das ist gerade keine Neuigkeit. Nur weil es Taylor Finney macht, ist es nicht der heiße neue Scheiß.
Nee. Nein, ist ja auch nicht. Also es werden überhaupt nur Scheiß.
Aber, hey, ohne Scheiß.
So. Aber warum? Was haben denn die geraden Lenker den Leuten getan? Warum will jetzt keiner mehr ein normales Mountainbike fahren?
Weil es nicht Aero ist.
Ja, Andi, weil du schon viel zu lange nicht mehr schnell Rad fährst, deswegen weißt du das nicht.
Es wird jetzt so, es ist keine neue Prophezeiung, aber die ganzen Roadies, die jetzt irgendwie so vom Straßenradsport sich ein Gravelrad gekauft haben und das jetzt die neue Erfüllung ist, deren Reifen werden jetzt immer breiter alle 3 Monate, dann werden die irgendwann merken so, Mountainbike-Gabel besser, dann wird es erstmal so, die nächste Entwicklungsstufe wird so Beach Racer sein und wenn alle so ein Hardtail mit super breiten Reifen und einem Straßenlenker fahren und dann irgendwann, wenn die auch wieder eine Federung brauchen.
Nee, ich prophezeie, dass der Trend zu diesem ultrabreiten, also Mountainbike-Reifen, einfach nur aufgrund dessen stattgefunden hat, weil es keine Gravel-Alternative gibt in dem Bereich. Und sobald wir Räder haben, die 50, 55er Reifen durchlassen, Gravel-Räder, und wir Reifenhersteller haben, die solche Reifen produzieren, Schwalbe
Alter,
in Zukunft.
50er Straßenreifen, ich freue mich schon, saugeil.
Wird Gravel-Reifen meine ich aber, ne? Glaube ich, dass diese Thematik sich wieder verschiebt. Aber wir gerade in so einem luftleeren Raum sind, wo es eigentlich nichts so richtig gibt in die Richtung, springen alle auf diese Sachen rauf. Und Federgabeln, gebe ich dir recht. Das wird ein Thema auch bei Gravel-Rennen sein, bei Unbound. Aber trotzdem, in Europa, die meisten Gravel-Rennen wirst du keine Federgabel brauchen. For fact. Aber du kannst nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Und
nee.
Andi zum Mountainbike mit Dropbar. Zum Beispiel Leadville, was ja so relativ bekanntes Mountainbike-Rennen ist, was ja aber eigentlich mehr oder weniger einfach nur so straightforward ist. Da ist jetzt zum Beispiel Keegan Swenson hat dieses Jahr auch auf einem Mountainbike gewonnen, auf einem Hardtail mit einem Dropper. Und das hat er gemacht aus aerodynamischen Gründen, weil er halt da sich aerodynamisch raufsetzen kann. Ist eher die Frage, was mit dem Mountainbike passiert. Also Mountainbike-Marathon. Weil Cross-Country, ey.
Das ist auch wieder so eine ganz seltsame Marketing-Positionierungsfrage auch wieder.
Ja, ja.
Discovery hat Weltcup gekauft, Cross-Country-Weltcup. Jetzt werden aber da die Richtlinien hochgefahren. Es gibt nur noch Pro-Teams, die eine UCI-Lizenz als Pro-Team lösen. Das ist super teuer, deswegen fallen sehr viele Starter da raus, weil kannst auch nicht viel verdienen, ehrlich gesagt, in dieser Kategorie. So nur die Top-Fahrer und die Top-Teams sind da wirklich irgendwie wettkampffähig. Und Mountainbike, es wurde in diesem Weltcup irgendwie verschiedene Disziplinen mit aufgenommen, Downhill zum Beispiel, aber Marathon nicht. Also wird Mountainbike-Marathon, obwohl es eine UCI-Disziplin ist und eigentlich auch, ja, also so für Endverbraucher ja eigentlich ganz witzig ist, auch über so Disziplinen wie jetzt Stage Racing, Cape Epic und so weiter cool anzuschauen, aber wird völlig irgendwie so liegen gelassen. Und ja, also ich glaube, weiß ich nicht, industrieseitig denkt man gerade so, ja, scheiß auf Marathon, wir haben jetzt Gravel.
Ja, auf jeden Fall, aber Cross Country, glaube ich, ist weiterhin der, der Markt da.
Ja. Ist aber ein ganz anderes Fahrrad auch, Cross Country dann.
Genau. Gravel wird auch nicht immer nur ein Rad sein, es werden verschiedene Räder sein.
Ja, wie früher Straße, Bergrad, Aerorad.
Ja, das ist einfach
Zeitfahrrad.
So. Man muss den ganzen Scheiß nicht mitmachen, die ganzen Trends. Am Ende reicht für die meisten hier, wo wir leben, die uns hören, also
ein Straßenrad.
Nee, reicht einfach ein Gravelrad mit 45er Reifen, reicht vollkommen aus und ein Straßenrad. Den ganzen anderen Kladderadatsch dazwischen brauchen wir nicht.
Gut. So können wir jetzt doch in unsere Winterpause gehen.
Genau, und wenn ihr anderer Meinung seid, ihr wisst ja, wo ihr mich findet.
Also Leute, wir hören uns in 3 oder 4 Wochen wieder. Wir konnten es eben nicht klar definieren.
Weil wir nicht zählen können, weil wir die Wochen nicht zählen
genau,
können.
Genau, wir sind nicht ganz so gut da drin. Und
wir wissen nicht, ob wir es vier Wochen lang aushalten können.
Wir haben noch nie eine Pause gemacht. Ganz in 6 fucking 1,5 Jahren haben wir eigentlich noch nie eine Pause gemacht. Außer mal so eine Woche, wenn wir eine Folge auf Halde hatten. Und ich bin gespannt, was passiert in der Zwischenzeit. Wenn es noch erkennen. Aber an euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.
Tschüss.
Danke, danke. Ciao.
So, wir haben fleißig letzte Woche schon die Folge aufgenommen und die ist eigentlich schon im Kasten gewesen, um dann natürlich, während Andi im Urlaub und nicht so wirklich gut erreichbar ist, eine der wichtigsten Entwicklungen zu verpassen. Deswegen nehmen wir zwei jetzt nochmal ein Edit zur Folge auf, denn ich habe es ja nicht für möglich gehalten, aber Colnago hat wirklich dieses Rad rausgebracht. Ja,
interessanterweise habe ich auch 3 Zuschriften bekommen, die mir geschrieben haben, sie hätten sich gewünscht, so wie wahrscheinlich alle anderen auch, dass ich meinen Internetführerschein verliere. Weil da hätte es mich gerne gießen, dass es dieses Rad nicht Realität wird.
Ja, Andi hat es ja gesagt, wir beide haben gesagt nein.
Ja, aber ich keine Ahnung, ich weiß nicht, warum Andi das unbedingt wollte, dass dieses Rad so kommt. Aber ich habe dazu auch einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo stand. Ich glaube, es war ein journalistischer Kommentar. Der meinte, Aero-Räder müssen nicht schön sein.
Ja, das ist, haben auch viele gestatet und das gehe ich auch vollkommen mit. Wir versuchen jetzt auch mal, also es scheint relativ klar zu sein, dass wir beide das Rad nicht geil finden optisch.
Ja, aber, da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen.
Ja. Aber wir können ja mal versuchen, das nochmal von der technischen Seite zu beleuchten, denn du hast 3 Zuschriften gekriegt, ich glaube Besenwagenkanal hat 25 bis 30 bekommen und ich privat auch nochmal 25 bis 30, also es scheint ein Aufreger zu sein und wir widmen uns dem Ganzen nochmal. Ich aus Rahmengeometrie und Ergonomie-Sicht habe auf jeden Fall ein paar Themen mit diesem Fahrrad. Und das ist meistens halt so das Sattelrohr, ne? Ich finde das bei Cervelo schon schwierig, dass das Sattelrohr nicht Richtung Tretlager geht. Also wenn du den Sattel verstellst, verstellt sich der Sitzwinkel. Ich habe mir auch jetzt die Geos und vor allem auch die Lenker-Cockpit-Daten genau angeschaut. Ich denke tatsächlich, so hässlich ich es finde, dass das bei Colnago gar nicht so schlecht ist mit diesem Sattelrohr. Also bei Cervelo geht es ja, wenn du die Sattelrohrverlängerung machst, geht es hinters Tretlager. Also je niedriger der Sattel ist, desto länger wird der effektive Reach. Das bedeutet, eigentlich bleibt er gleich, wenn es senkrecht ist, aber ein kleinerer Rahmen sollte ja ein kürzerer Reach sein. Und oder wenn du niedriger sitzt, brauchst du halt weniger Distanz, weil du kleiner bist und wenn du runter machst, bleibt die aber gleich und bei einem normalen Rad würde der Reach quasi dann, der effektive Reach, kürzer werden. Hier bei Colnago ist es genau umgekehrt, also je niedriger du den Sattel fährst, desto näher bist du auch am Cockpit dran, was ja eigentlich gut ist. Je höher du den fährst, desto weiter bist du vom Cockpit weg, was auch so sein sollte. Colnago gibt es jetzt einen virtuellen Sitzwinkel an. der halt einfach nur auf einer Position vom Sattel stimmt. Also irgendwie ist das Quatsch. Und kein Foto bisher, ihr könnt mir das gerne schicken, wenn ihr es habt, kein Foto zeigt, wie die Sattelstütze geklemmt wird. Es scheint eine Klemmung zu geben, denn es scheinen zwei Teile zu sein, nicht ein Carbonstück. Aber der Einschub, ich weiß nicht, Paul, du hast auch sehr viel Erfahrung wahrscheinlich mit dem minimalen Klemmbereich von Sattelstützen. Der ist ja normal so knapp 10 Zentimeter oder so, wird der so angegeben bei Carbonstützen. Das ist aber eigentlich viel mehr Einstecktiefe hat das Teil nicht. Also wenn du irgendwelche Sicherheitsstandards damit erreichen willst, darfst du das Ding auf jeden Fall, ich würde mal sagen, maximal 2 Zentimeter verstellen.
Ja. Genau, einmal das und dann frage ich mich gerade, ist das Rad schon verfügbar?
Auf der Website ist es halt auf jeden Fall gelistet mit allen Daten und so weiter, mit verschiedenen Ausstattungen.
Weil was ich bis jetzt halt merkwürdig finde, es wurde jetzt das neue Trikot vorgestellt, in Anführungsstrichen, von UAE Emirates, also von dem Team von Pogacar im Trainingslager. Niemand fährt auf dem Rad rum momentan. Es gibt noch keine gefahrenen Bilder. Und auch sein Kommentar dazu fand ich interessant. Er meinte, als er angesprochen wurde aufs Rad, ob das das Rad ist, was ihn zum Sanremo-Sieg fährt. Irgendwie so. Ja. Und er meinte nur, ein Rad muss nicht nur aerodynamisch sein, sondern halt auch gut an diesen Anstiegen von 5-7% und auch gut in der Abfahrt.
Okay, er hat direkt mal so eine Schein, etwas, was man als Kritik deuten könnte.
Ja, genau, das kann man natürlich interpretieren, wie man will. Das Rad soll 20 Watt schneller sein bei 50 km/h gegenüber dem alten Modell, was sie hatten, deren Aero-Rad war. Aber ja, ich weiß nicht, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die das erstmal drauf zu sehen, die Fahrer. Und von wie viele es wirklich letztendlich auch fahren. Ja, also wie viel auch wirklich Zugang zu diesem Rad dann haben am Ende des Tages.
Weil du kannst ja auf der Website der Warteliste beitreten. So ist es. Also du kannst es nicht ordern, sondern du kannst der Warteliste beitreten. Die werden jetzt einfach eine Handvoll Räder produziert haben, die optisch schön da hingestellt haben. Ich denke, Pogacar ist das auch schon mal gefahren, das Ding. Ich weiß nicht, ob er damit schon mal eine Abfahrt gefahren ist. Ja, und jetzt kann man hier Pre-Order machen. Du hast gerade schon was Interessantes auch angesprochen, nämlich dieses soll 20 Watt schneller sein. Ich habe da von Besenwagen-Informanten direkt schon auch Tabellen zugeschickt bekommen. Denn der Goldstandard in dieser Liste ist immer noch von Simplon. Ist das Simplon Pride 2 ist das, glaube ich, das neue, ne? Was, glaube ich, das einzige Rad unter 200 Watt bei 45 km/h ist. Das Ganze muss man wissen, wie wird das berechnet? Es ist ein Standardtest. Ich meine, das ist immer noch irgendwie der Tour-Test, der da Standard ist. Ist im Windkanal, wird das Rahmenset inklusive Cockpit im Windkanal montiert. Ich glaube, es gibt auch einen Standard-Laufradsatz, der auch schon ein bisschen outdated ist. Ich glaube, im 25er Reifen auf einer bestimmten Felge, also jeder Rahmen wird mit denselben Laufrädern montiert und dann da im Windkanal getestet, auch ohne Fahrer. Und die meisten Räder kommen so zwischen 205 und 210 Watt Widerstand bei 45, Luftwiderstand bei 45 km/h raus. Das jetzige Colnago in Anführungszeichen Aero-Rad, das V4 RS, kommt bei 221 Watt raus, was ein relativ schlechter Wert ist. Und das neue soll dann 20 Watt schneller sein. Also wäre das dann 201 Watt, was ganz gut ist, aber auch immer noch nicht spitze. Und wir sind gespannt. Ich bin auf jeden Fall dran, dass wir im neuen Jahr mal den Konstrukteur von dem Simplon-Rad hier im Podcast haben. Dann können wir mal so einen richtigen Deep Dive da reinmachen.
Noch eine Sache dazu. Das ist so ein kleines Detail, was aber vielleicht auch der Grund sein kann, weshalb man das Rad gerade noch nicht sieht bei den Profis. UAE hat auch den Sattelhersteller gewechselt. Ich weiß nicht, was sie vorher gefahren sind, aber die fahren jetzt...
Ich denke genau, Prologo,
ja, die fahren oder? Jetzt Physik. Und da ist natürlich auch die Frage, ne, wenn dieser Einstellungsbereich so krass minimal ist, also sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal diese 2 Zentimeter an, ja, weil das wird sich in dem Rahmen irgendwie sein, wo man den Sattel hoch oder runter machen kann, dann ist natürlich von Sattel zu Sattel hast du keine 2 Zentimeter, aber andere...
Genau, Sattelgestell kann sich schon sehr unterscheiden in der Höhe.
Geometrie und all sowas und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Rahmen erstmal benötigt, um die Fahrer wirklich zu fitten. Also, dass du es gar nicht so, hier, wir machen jetzt mal die Rahmengröße, sondern dass es halt so ein paar Parameter sind, die da entscheidend sind am Ende des Tages.
Du brauchst auf jeden Fall einige Sattelstützen, glaube ich, und gehen da weg, bevor alle die richtige Höhe
dann,
haben.
Auch das nächste Thema ist ja wieder, wie der Lenker gebaut ist. Ne? Das, du kannst ja wie beim Cervelo, dass du so Spacer vorne am Steuerrohr ja quasi die Höhe einstellen, aber gleichzeitig ist ja die ist ja, glaube ich, die Lenkereinheit, so wie ich es verstanden habe. Es gibt nur diese eine, also es gibt jetzt da nicht verschiedene.
Doch, tatsächlich gibt es verschiedene. Zumindest wird das in der Geometrietabelle hier auf der Website angegeben.
Aber haben die verschiedene Höhen?
Es gibt zwei Breiten.
Ja.
Tatsächlich wird die Höhe gar nicht angegeben.
Und das ist ja auf den Punkt, auf den ich. Ja. Also Breite, ja, aber die dadurch, dass die ja so hochgehen wie so Flügel, ist es. Hat es eine Aufbauhöhe und da frage ich mich halt auch, kannst du dann zum Beispiel auch kleinere Fahrer da wirklich richtig drauf fitten? Also weil...
Also Cervelo macht ja dann tatsächlich verschiedene Winkel auch an diesem Rise des Vorbaus. Die machen die dann aber, glaube ich, individuell für Profis und der Amateur kann sich nur verschiedene Längen auch aussuchen. So wird es ja hier wahrscheinlich auch
was
sein.
Was ich da halt dann krass finde, ist dass die jetzt wirklich was konstruiert haben, was sehr futuristisch ist und wahrscheinlich wird es auch wirklich einfach gut sein, so rein Performance gesehen, aber du jetzt halt so, das ist jetzt gerade so, als wenn du Autoindustrie, du kaufst dir halt nicht mehr, also jetzt, ich nehme jetzt mal Porsche, weil jeder kennt irgendwie Porsches so, du kaufst dir kein Porsche Turbo, was ein schnelles Straßenauto ist, sondern du kaufst dir halt das gleiche Auto, aber als Rennwagen, was du auf der Straße fahren kannst, was aber eigentlich für die Rennstrecke gebaut ist und genau ist das, du. Also das ist so in so eine kleine Nische rein, so krass, dass es eigentlich so, glaube ich, für eine normale Konsumentin mega schwer zu nutzen ist.
Ja, genau, richtig, definitiv. Das wird dann Colnago auch an der Stelle egal sein, ist halt 16, so teuer, so zu entwickeln.
Ja, aber kostet 16.000 Euro, ne?
Ja. Aber das werden einfach nicht viele Leute kaufen und insofern ist das halt eine Entwicklung wirklich nur als Statement so für den Rennsport. Ich gehe nochmal kurz aufs Cockpit ein, denn so aus meiner Entwicklungserfahrung, jetzt auch so mit Aerodynamikanalysen in der Entwicklung vom neuen Rennrad bei Rose, weiß ich eigentlich, und wir können uns das definitiv demnächst vom Experten nochmal genauer anhören, dass halt so, also die Front ist eigentlich komplett maßgeblich. So die vordere Angriffsfläche, Steuerrohr, Gabel, vor allem Cockpit, da machst du die Aerodynamik, hinten passiert gar nicht mehr viel. Und so, hinten ist natürlich jetzt der weirdeste Spot bei dem Rad. So, das ist das, was halt den Leuten gefällt oder nicht gefällt.
Aber da würde ich kurz eine Frage stellen. Kann sein, dass die es hinten deswegen so gebaut haben, weil die vielleicht das erreichen wollten, was sie erreicht haben, was du gerade vorhin erklärt hast mit den Geometrien, dass wenn du kleiner bist, der Sattel halt dann auch den Reach und das, was ja schwer machbar ist, wenn du es auf eine klassische Art und Weise baust.
Könnte sein, also wäre ich mal gespannt zu hören. Kann man mal versuchen rauszufinden. Aber vorne haben sie sich ja dann doch, ist ja relativ klar sichtbar von Vector oder Cervelo-Lösungen inspirieren lassen mit einem nicht normalen Gabelschaft, was dann das Fahrrad in der Silhouette von vorne dünner macht. Mit Lagern oben und unten, die dann da im Rahmen eingelassen sind, die aber kleiner sind als normale Steuerlager. Und und dann eben die allerwichtigste Größe in diesem ganzen Aerodynamik-Ding ist ja die Position des Fahrers auf dem Fahrrad. Das ist der meiste Widerstand, der wird in diesen Windkanalmessungen eben dann erstmal nicht berücksichtigt, weil er natürlich bei jedem Fahrer anders ist. Ich finde dann in dem Cockpit, zumindest in denen, die jetzt hier angegeben sind, sind die immer noch relativ konservativ. Also es gibt zwei Breiten, nämlich 37,7 und 39,7 oben, oder ne? 0,9. 39, genau, oben. 39,7. Was halt effektiv eine 38 und eine 40 ist. Und, ja, also wenn du wirklich aero gehen willst, gehst du schmaler vorne. gut, kannst die Hoods noch ein bisschen eindrehen und so weiter. Okay, schon mal besser als vorher wahrscheinlich. Ich meine, die Jungs sind Envy gefahren bis dahin. War schon gut.
Fahren sie wahrscheinlich auch weiterhin, ne? Flair, auf den normalen Rädern.
Ja. Ja, genau, auf den normalen Rädern. Flair ist drin, also bei 38 ist der Unterlenker auf 40. Ist jetzt nicht so viel, aber ist schon auf jeden Fall mal verbaut. Ich bin mal gespannt, ob wir das dann bei den Profis nochmal in anderen Varianten länger, flacher oder schmaler sehen auch. Das ist halt auch, es ist krass, so eine Form auch, die ist unveränderbar. Also du musst immer eine neue Form für Carbon dann da anlegen in der Fabrik,
wo du das. Also dieses Ding muss so abartig teuer sein. Also im Verhältnis zu, was du sonst so machst. Das ist.
Ja. Also, und der Return of Invest ist halt wirklich nochmal ganz anders dann als beim normalen Fahrrad. Ja, wir sind gespannt, wann wir das in Action sehen, wie gut das Ding performt. Es wurden ja jetzt schon so, um hier mal zum Ende zu kommen, wurden ja jetzt schon so Zitate getätigt. Pogi jetzt noch auf dem Aero-Rad, können Radsport-Rip.
Ja, aber ne,
Radsport, da, rest in peace.
Wie gesagt, wir haben noch niemanden von den Profis aus diesem Rad gesehen. Das Männer- und UAE hat ja auch ein Frauenteam, sollen dieses Rad bekommen. Und ich bin wirklich gespannt, wie viele wir letztendlich wirklich auf diesem Rad sehen. Was man das Gewicht gesehen hat, ist, glaube ich, auch 250 Gramm oder fast 300 Gramm auch schwerer, das Rahmenset, was jetzt im Hochperformance-Sport auch schon viel ist. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Und klar, Aerodynamik über alles, aber auch da muss man ja immer wieder berücksichtigen. Klar, wenn Pogi wieder seine stundenlangen Solo-Attacken macht, macht so ein Aerorad dann schon auch wieder Sinn, aber fährt natürlich oftmals auch einfach am Hinterrad. Ja, ich bin da echt gespannt, so wie viele wir jetzt eigentlich auf diesem Rad sehen, wie sie da auch aufpassen.
Ich meine, eine Sache haben sie auf jeden Fall geschafft, die sind jetzt erstmal in aller Munde für 2-3 Wochen. Colnago Marketing-Team auf jeden Fall abgeliefert, würde ich sagen. Ja. Ich meine, es ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ne? So, man will sich natürlich jetzt als absolute NASA hier positionieren. Ist für mich immer so ein bisschen so, naja, also das Rad haben sie nicht neu erfunden hier. Es sieht einfach jetzt ein bisschen weirder aus als vorher.
Ich habe es vorhin schon bei uns in die Gruppe geschickt. Es gab vor Jahren, das kannte ich auch schon, das Rad, ja, ein Triathlon-Rad von Castrell, was im Prinzip so ein bisschen den Aufbau hat, vom hinteren Teil zumindest. Und da machen sich jetzt gerade schon Leute auf Triathlon-Kanälen auch darüber lustig, dass sich die Radindustrie, also Radsportindustrie immer lustig gemacht über Triathlon, jetzt die Räder so baut.
Leider geht die Radsportindustrie in vielen Dingen dem Triathlon hinterher, weil die eben nicht so krass reglementiert sind. Die UCI hat ja jetzt seit neuestem auch die Regeln für Rahmen, Formen ein bisschen gelockert. Deswegen geht sowas überhaupt jetzt und gab es halt vorher gar nicht. Und
mein jetzt ist dazu nochmal wie gesagt Positionssache. Ich bin gespannt, wie Colnago den Spagat hinbekommen hat, zwischen so etwas, was du kaum verändern kannst, zu bauen für normale Konsumentinnen, also die Leute, die das Rad ja wirklich auch dann kaufen, und dass es gleichzeitig auch den Profis passt. Weil das ist nämlich schwer. Profis sitzen anders auf Rädern und so ein Rad mit einem Spacer-Turm, wo auf einmal der Vorbau dann irgendwie so 5 cm über dem Oberrohr hängt, ist halt auch nicht mehr sexy, weißt du?
Nee, null. Und bei Profis hast du wenigstens noch relativ genaue Daten. Stell dir mal vor, als Amateur holst du dir das Ding jetzt so als, ja gut, musst schon relativ gut Kohle haben und dann musst du dich relativ genau beraten lassen, aber da ist nicht mehr viel verstellbar. Könnten auf jeden Fall immer schon mal 2-3 Sattelstützen mitliefern und dann kann man schauen, dass es passt. Alright, peace out. Bis nächstes Jahr.